Rüdiger.
Ja, Bernie.
Fun Fact.
Ja.
90% unserer Podcasts beginnen mit den Worten Rüdiger.
Das überrascht mich nicht.
Rüdiger.
Ja. Oh, Oktave tiefer, okay. Oder Quint war das wahrscheinlich. Na gut.
Wenn es mich nicht gäbe mit diesem Podcast als dein Co-Host und ich so viel von deiner Zeit in Anspruch nehme und du könntest einen Podcast machen, beliebiger Couleur.
Ja.
Was würdest du für einen Podcast machen?
Was für ein... Den für Autoliebhaber, die das Auto abschaffen wollen.
It's complex.
It's complex?
Wie sagt man, es ist bei Beziehungsstatus, es ist kompliziert, oder?
Es ist, ja genau.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, Rüdiger Rudolf. Okay. I see the pain. The Manifest Actor, die aktuelle Nummer 2 der Plansche-Park-Tischtennis-Weltrangliste, genau. Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Deddington City. Er ist, mit ironischer Brechung, Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pescetarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet, er ist der Mann ohne Pflichtspieltore, es handelt sich hierbei um Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Zufrieden?
Ich bitte dich, ich bin überschüttet.
Gesponsert wir immer wie von der Imkerei Pischl-Biederer in Laberweitingsinn, dem Honigverlanten, Verlieferanten.
Versprochen, du dich hast. Und dem Honiglieferant unter den?
Honiglieferanten.
Danke.
Brennerpass funktioniert. Ich wollte sagen, nur mit eurer Unterstützung, aber es stimmt nicht. Podcasten auch ohne eure Unterstützung.
Wir würden es auch so tun, ja. Sollte man euch nicht sagen.
Ohne eure Unterstützung und ohne dass ihr zuhört.
Ja.
Wir treffen uns einfach gern. Nein, ihr könnt für den Brennerpass spenden, will ich gar nicht sagen, weil spenden sollte ja eigentlich irgendwie für Save the Children, UNICEF, Ärzte ohne Grenzen, Moria, irgend sowas.
Das stimmt.
Ihr könnt uns eine Mack, ihr könnt uns ein Trinkgeld da lassen.
Ihr könnt uns, ja.
Trinkgeld da lassen für
oder
Technik, Hosting.
Eine Aufwandsentschädigung.
Ja, das
ist doch nicht schlecht.
Mehr. Genau. Könnt ihr nicht absetzen von der Steuer, denke ich. But that's not our concern. Auf jeden Fall funktioniert es auf PayPal oder.
Wir können euch eine Trinkgeldquittung schicken. Fürs Finanzamt mal
nein,
gucken.
Nein, du sprichst sowas
nein,
nicht.
Nein, sowas meine ich. Ja.
Auf jeden Fall funktioniert es über PayPal oder über E-Mail. Da könnt ihr mich anschreiben und mich nach all meinen Kontounterlagen fragen. E-Mail-Adresse ist wie immer bernie.meyer@gmail.com. Unser Thema heute, Veranstaltungen. Und das Besondere ist, Rüdiger Rudolf hat als Gast seine angeheiratete Ehefrau, Gabi Rudolf, eingeladen.
So sieht's aus.
Und wenn man nicht aufpasst, sitzt nächste Woche Rüdigers Vater hier, übernächste Woche Rüdigers Kinder.
Genau.
Und übernächste Woche bin ich nicht mehr hier.
Oh, komm.
Family Takeover.
Ja, ist Rudolf. Die Rudolfs schnappen sich das hier. Das heißt auch demnächst Rudolf-Pass.
Da passt auch unsere erste Fake-Hörer-Frage irgendwie dazu.
Ja.
Und zwar sagt José Gigenberg aus Plattling, will wissen.
Wo liegt Plattling?
In Bayern. Was haltet ihr eigentlich von Instagram-Accounts für Haustiere?
Ja, möchtest du
und,
antworten?
Nein, es kommt, du sagst, PS, hat Hamsti schon ein. Jetzt
was?
Pass auf.
Ja?
Jetzt, da habe ich eine Geschichte dazu. Gut, dass du fragst, José.
Gut, danke, José.
Ja, weil da habe ich eine Geschichte dazu. Ich hatte mal so ein Tinder-Konversation.
Mhm.
Ja. Und ich möchte dazu sagen, bevor mir Leute hören, sich mit dem Gedanken spielen, mir Tinder-Socken zu schicken, die es angeblich jetzt neuerdings gibt, bin ich gerne in diesem Business. Und wäre auch nicht gerne auf Tinder. Und ich habe es auch schon, den Account auch schon gelöscht.
Ach so, oh.
Ja. Bin reinstalliert und wieder gelöscht.
Okay.
Also, ich bin sehr unentschlossen. Auf jeden Fall.
Du hoffst, das Anfängerglück dadurch wieder heraufzubeschwören?
Nee. Es ist eher so wie mit irgendwas aufhören, was man eigentlich nicht gut findet. Auf jeden Fall hatte ich da ein Match und hatte eine Konversation, die ganz freundlich war. Das sind ja die meisten, wenn es dann überhaupt zur Konversation kommt. Und da ging es dann drum, habe ich dann rausgefunden, dass die Frau hat einen sehr schönen Hund, einen japanischen Hund.
Ah.
Kein Shiba Inu, ich habe den Namen vergessen, aber ein ähnliches Getier. Sehr schön, gefällt mir ganz gut. Mhm. Und dafür hatte sie einen eigenen Instagram-Account angelegt.
Okay.
Und habe das gesehen und dachte so, naja.
Naja.
Man guckt ja mal so nach Indikatoren, soll man sich treffen, soll man sich nicht. Ich muss sagen, ein Instagram-Account für ein eigenes Haustier wäre jetzt eher was gewesen, wo ich gesagt habe, naja, I don't know, man. Auf diesem Weg habe ich aber festgestellt, du hast auch, deine Katze hat auch einen eigenen Instagram-Account.
Ja, wobei ich sagen muss, den leiten natürlich, oder habe natürlich nicht ich oder meine Frau ins Leben gerufen, sondern unsere Tochter. Und ich finde, 14-jährige junge Damen dürfen das.
Okay, gut. Ja, finde ich auch. Gut. Und mit denen will ich mich auch nicht treffen.
Eben.
Also, nicht in dem Rahmen.
Gut.
Okay, that's.
Don't go. Außer nächste Woche zum Podcast.
Ja, das ist klar. Da bin ich ja nicht mehr da dann.
Ah, ja, richtig. Übernächste Woche. Mein Vater da, ja, genau.
Wobei dein Vater eigentlich wirklich gerne mal einladen würde.
Mein Vater, ach Gott, ja. Ich war gestern mit meinem Vater und meinem Onkelchen essen. Und ich erzählte halt, war halt so Familiengespräche und jemand in der Familie hat jetzt einen Tremor, woraufhin mein Onkel rief: Ah, wie der Führer! Das,
ja. Vielleicht möchte ich lieber deinen Onkel einladen.
Ja.
Weiß dein Vater eigentlich, was ein Podcast ist?
Ich habe es ihm schon mehrfach erklärt.
Weiß er, dass du podcastet?
Ja, und wenn ich ihm jetzt sagen würde, was hast du heute Montagvormittag gemacht? Und ich sage, du Papa, ich mache doch Montagmorgens immer diesen Podcast, würde er trotzdem wahrscheinlich fragen, was ist denn nochmal ein Podcast? Und dann sage ich, meistens endet das damit, dass ja, Papa, das ist sowas Ähnliches wie Hörfunk.
Ja, aber besser kann man es ja nicht beschreiben.
Ja, außer das, ja. Ja.
Mensch, also
damit gibt er sich dann auch zufrieden. Aber er vergisst es auch wieder.
Es gibt eine neue Rubrik hier im Brennerpass.
Ah, gut. Ja,
Strandbad der Woche.
Richtig, richtig. Da haben wir drüber gesprochen.
Das Strandbad Plötzensee hat letzte oder vorletzte Woche einen bekannten rechten Videoblogger rausgeworfen.
Mhm.
Soll ich mal die Meldung vorlesen?
Ja, mach mal. Ich glaube, ich habe sie sogar gelesen.
Die Betreiber des Strandbads Plötzensee,
ja.
Mein Stammstrandbad.
Dein Go-To-Swimming.
Aber es hat einen Besitzer gewechselt.
Aha.
Und seitdem war ich nicht mehr. Aber okay. Der neue Betreiber, sie erleben im Netz und telefonisch vor allem einen Shitstorm, nachdem sie den rechtsextremen und antisemitischen Videoblogger Nikolai Nährling, alias der Volkslehrer, des anliegenden Wohnmobilstellplatzes verwiesen hatten.
Mhm.
Das finde ich auch ein gewichtiger Nebensatz. Das Telefon steht schon den ganzen Tag nicht mehr still, sagte der Betreiber auf Anfrage des Tagesspiegels. Zuerst hatte der Weddingweiser, das ist, kennst du den? Das ist die Website, die über alle coolen Sachen im Wedding berichtet.
Schöner Name.
Ja. Hatte darüber berichtet und darauf gab es zahllose schlechte Ein-Stern-Bewertungen bei Google.
Mhm.
Aber es hat sich mittlerweile auch eine 5-Stern-Front mobilisiert.
Das habe ich gesehen, ja.
Und hat versucht, das wieder zu korrigieren.
Mhm.
Also Strandbad der Woche, Strandbad Plötzensee. Yay!
Ja, auf jeden Fall. Es gibt vieles, was dafür spricht.
Ja.
Und jetzt noch mehr.
Okay, gut. Rüdiger.
Oder war das zu relativistisch?
Nein.
Was ich gerade gesagt habe, es gibt vieles, was dafür spricht. Also das spricht auch sehr dafür. Aber man kann auch so hingehen, es ist wirklich schöner.
Ach so, ja.
Das wollte ich damit sagen.
Warst du seit dem Umbau mal da?
Ach so, nee.
Nee, da gibt es jetzt so ein
Ich bin vorbeigerudert.
Wasserklettergerüst.
Ach was.
Ja.
Das ist ja wie in Burghausen.
Ja, kostet aber extrig.
Siehst du, das ist der Unterschied zu Burghausen. Das kostet estrig. Hier, eine, tschau. Oh Gott, okay. Wortspiele. Oh.
Ja, aber vor allem, wenn das Wortspiel auf einem wirklich sehr schlechten Wortspiel von mir schon basiert, dann kann man nicht, da ist ja nichts mehr zu retten.
Dann sind wir mitten im Podcast.
Tennis gestern, US Open Finale.
Okay.
Team gegen Zverev.
Mhm.
Zverev natürlich, Entschuldigung. Hast du es gesehen?
Nein.
Vermutlich nicht.
Nein, aber er hat es nicht geschafft, ne?
Er hat es nicht geschafft, der Alex Zverev. Mhm. Und ich muss dir sagen, Rüdiger, ich habe es fast gesehen. Ich bin im 5. Satz eingeschlafen, was traurig ist, wenn man es mal so lange durchgehalten hat.
Ja.
Aber es hat sich halt einfach gezogen.
Mhm.
Und es hat mich wirklich, es hat mich wild gemacht.
Oh.
Also es hat ja so begonnen, dass der Team nicht so gut gespielt hat, viele Fehler, er war einfach nervös, der wollte zu viel.
Mhm.
Aber dann dieses zu viel wollen,
mhm.
und ich rede wahrscheinlich ein bisschen in Star Wars, in Star Warsismen, weil es kommt, dazu komme ich gleich. Aber er hat dann die dunkle Seite der Macht in sich aktiviert irgendwann und wollte es dann wirklich wissen.
Mhm.
Er wollte es dann wirklich wissen, nachdem er zwei Sätze verloren hat.
Mhm.
Und
ach so, okay.
Zverev war dann so, der hat, ist dem so passiv und so abwartend begegnet. Und erst dachte ich, das ist halt so eine Jedi-artige Zurückhaltung.
Ja.
Oder man sagt im Sport auch gerne mal, den anderen kommen lassen. Aber es wurde tatsächlich letztlich, ich weiß nicht, vielleicht war es mal so gedacht, aber es schlug irgendwie in Angst und Unsicherheit um. Und es hat mich irre gemacht zuzusehen, wie dieser Team, wie unglaublich aggressiv, wie sehr der gebrannt hat, wie es der wollte, wie der wirklich, also ich sag mal, seine Sith-Kräfte mobilisiert hat.
Mhm.
Und Zverev einfach mit seiner Friedfertigkeit einen Fehler nach dem anderen sich hat aufzwingen lassen. Es war schrecklich mit anzuschauen, Rüdiger. Es war mir eine Qual. Freut mich für den Team, der hat es sicher verdient. Und natürlich ist es im Tennis auch toll, wenn man wirklich weiß, jemand geht über die Schmerzgrenze und kniet sich so viehisch in etwas rein, dass er einen nur noch gewinnen kann.
Mhm.
Und vor allem, wenn du so einen Zweisatz-Rückstand umdrehst. Aber ich finde den Zverev nicht unsympathisch. Und mit welcher, wie diese Gelassenheit in Wehrlosigkeit umgeschlagen hat, das hat mir wehgetan,
das zu sehen. Das klingt so. Ist vielleicht zu spät, im dritten Akt kommen zu lassen, im dritten Akt, sage ich schon, im dritten Satz jemanden kommen zu lassen. Das kann man am Anfang machen.
Ja, aber vielleicht war das nie kommen lassen, vielleicht war das tatsächlich eine Hilflosigkeit.
Hm.
Er hat irgendwie eingesehen, Mensch, das ist eigentlich der bessere Tennisspieler, der Kollege aus Österreich.
Du, wenn wir ihn mal zu Gast haben hier, müssen wir ihn fragen. Ja.
Fragen wir ihn mal.
Glaubst du, dass du dieses Spiel geguckt hast, Einfluss haben wird auf unser nächstes Tischtennis-Match?
Naja, also ich habe es natürlich schon verglichen im Kopf, weil ich auch eher der abwartende Defensivspieler bin. Aber ich denke mal, und du kannst es bestätigen oder auch nicht, dass ich im richtigen Moment auch auf Angriff umschalten kann, wenn es pressiert.
Ja.
Oder mal was, oder mich was traue. Geht natürlich manchmal schief.
Naja.
Aber ich versuche flexibel zu bleiben. Und das konnte der halt gar nicht mehr. Der war einfach permanent unter Bam, 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 Badadam, Bam.
Dum, 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 dum. Ja, verstehe. Interessant.
Und so ähnlich ging es mir auch bei dem letzten Spiel der Milwaukee Bucks, das ich gesehen habe, wo sie dann rausgeflogen sind.
Hm.
Eine Passivität hat diese Mannschaft beschlichen. Ja, was man von Miami Heat nicht behaupten kann, Miami Heat steht im Finale der Eastern Conference gegen die Boston Celtics, die wirklich so ein fucking fieses Defensivteam ist, dass ich fast das Gefühl habe, die sind ein guter Kandidat für die NBA-Meisterschaft dieses Jahr.
Also Bernie, im Grunde genommen, wir reden jetzt schon mehrere Folgen hintereinander drüber, du musst mir nur das Go geben und ich arbeite mich da rein.
Ja, du kannst einfach,
dann werden wir jetzt demnächst darüber reden.
Ja, okay.
Lakers, wie viele Spiele sind noch?
Also pass auf, recap ich gleich für dich. Also das steht jetzt fest, das Finale der Eastern Conference, Miami Heat gegen Boston Celtics. Im Westen steht noch das Finalespiel zwischen Lakers und Clippers aus. Also es war gestern Nacht und ich habe es verpasst, aber vor lauter Tennis, ich war auch irgendwie verwirrt.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, Lakers versus Clippers steht noch Game 7 aus, wenn ich mich nicht irre. Und dann, Lakers sind durch, aber Clippers, LA Clippers gegen Denver Nuggets steht noch die Entscheidung aus. Also das Western Conference Finale wäre dann Lakers gegen Clippers oder Denver Nuggets. Und dann spielen sie ja im Endspiel dann beide Conferences. Conference Winners gegeneinander.
Sehr gut. Das ist doch nicht zu spät für mich, noch einzusteigen.
Nein, überhaupt nicht, weil du steigst einfach beim Finale ein. Oder bei den Conference Finals.
Ja.
Ich instruiere dich da.
Gut.
Okay, gut. Dann, weil wir gerade beim Sport sind, da muss ich doch was sagen, weil wir haben doch ein Herz für Frauenfußball. Nach wie vor. Und ich habe gelesen von einer Reporterin, die wir schon eingeladen haben, nie gekommen ist, die wir trotzdem sehr schätzen, Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung, einen Artikel verfasst, Brasilien zahlt der Spielerin Marta genauso viel wie Neymar.
Ja, und Brasilien.
In der Nationalmannschaft allerdings nur.
Aber auch der ganzen Mannschaft, oder?
Ja,
ich glaube, der zahlt kriegt jetzt die Nationalmannschaft genauso viel wie die Nationalmannschaft der Herren.
Das, glaube ich, ist einfach die, damit will man nur eine Headline schaffen, glaube ich.
Ja, genau.
Man sagt, ein Vergleich.
Verstehe,
Neymar,
dass man.
Weil Neymar klingt immer noch so viel Geld.
Ja, das tut er in der Tat.
Ja, und ich glaube, mit Marta ist auch, die hat sich auch geäußert dazu. Das habe ich mir notiert. Ich habe den Artikel gelesen, kenne aber die Details nicht mehr. Ich gebe es hier offen zu. Mhm. Aber ich wollte sagen, das ist doch...
Aber es klingt doch irgendwas, das man hier in Deutschland vielleicht auch mal einführen könnte.
Das klingt doch angenehm progressiv, oder?
Mhm. Passt gerade gar nicht so in das Bild, was ich von Brasilien im Moment habe, aber ja, umso besser.
Jetzt ist dran. Ansonsten, ja, die Woche war viel los. Unter anderem hat das Flüchtlingslager Moria gebrannt. Wir haben nächste Woche Diana Henniges bei uns. Die leitet den Verein Moabit Hilft, die damals, 2015, beim großen geflüchteten Strom und auch jetzt noch neben dem Lageso, das ist das, Amt?
Landesamt für Gesellschaft, Soziales, Lageso, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall da die Anlaufstelle.
Das war die erste Anlaufstelle von Geflüchteten hier in Berlin.
Landesamt für Gesundheit und Soziales.
Gesundheit, natürlich.
In Berlin, genau. Und da hat sie quasi eine Flüchtlingshilfe eingerichtet, wo wir auch schon mal waren.
Wir waren da, ja, genau.
Und das gibt es immer noch.
Okay.
Und wenn man es jetzt mal auf einen ganz einfachen Nenner bringen will, kann man sagen, sie kümmert sich um Flüchtlinge. Mhm. Und mit der reden wir auch über Moria.
Okay, dann.
Das ganze Thema. Und deshalb verschieben wir das einfach auf nächste Woche.
Sehr gut.
Moria hat insofern nur noch einen Einfluss, weil auf unser aktuelles Thema, weil es quasi am selben Tag bekannt wurde, als du und ich nehme auch mal an, deine Frau auf einer Demo für die Veranstaltungsbranche wart. Ne?
Ja.
Oder auch der Uli Hoeneß-Podcast von Max vom Rasenfunk.
Das kulminierte.
Und ich möchte nur sagen, niemand muss sich dafür entschuldigen, dass er am selben Tag seinem Beruf oder seinen Interessen nachgeht, während das Flüchtlingslager abbrennt. Wenn ich gemein sein wollen würde, und das bezieht sich jetzt nicht auf dich, würde ich auch sagen, niemand muss es auch zum Thema machen, weil der Wetterbericht sagt auch nicht, ich würde euch gerne das Wetter sagen, aber leider hat es in Moria gebrannt, also kann ich es heute nicht machen. Es ist schon okay, sein Ding nachzugehen. Wenn man wirklich sich betroffen zeigen will, dann macht man das am besten immer gleich mit Spenden, würde ich sagen. Das möchte ich an der Stelle nur loswerden. Ein Freund von mir hat ein bisschen rumgetüftelt, wo er am besten spenden kann. Ich habe bei UNICEF gespendet, weil ich das eigentlich immer reflexartig mache, wenn was ist. Ob da immer alles dann sein Ziel so erreicht, wie es soll, das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv oder zu uninformiert. Es gibt eine Aktion auf Facebook, ich glaube von Spacewatch aus, wo viele Leute gespendet haben, die ich kenne. Ein Freund von mir hat sich informiert. Jetzt suche ich mal gerade hier seine Dings raus. Wo hat er denn? Der hat nicht für UNICEF gespendet, sondern hat sich was anderes rausgesucht. Jetzt finde ich es nicht. Ich glaube, es war Ärzte ohne Grenzen. Toll, jetzt finde ich es natürlich nicht. Jetzt, wo ich suche.
Ja, aber das können wir ja nochmal zumindest auf der Facebook-Seite nochmal schreiben.
Es ist ähnlich wie Ärzte ohne Grenzen. Es ist die UNO-Flüchtlingshilfe. Okay. Da hat er recherchiert und meinte, da sind die Leute vor Ort. Das schien Vertrauens.
Okay.
Vertrauenswürdig.
Dann will ich das auch tun.
Ja, okay. Der Sebi, der unser Freund und Journalist.
Ah, okay.
Und durchaus auch Auslandsjournalist, deshalb vertraue ich mal seinem Urteil. Gut. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass es fälschlich ist, wenn man was für UNICEF spendet.
Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Nee. Okay.
Das stimmt.
Gut. Die Woche war so ziemlich die erste Trump-Woche in der Geschichte dieser Präsidentschaft.
Ja, und heute fährt er noch, und heute trifft er, es wird nicht besser werden. Heute habe ich heute Morgen im Radio gehört, er trifft jetzt heute Einsatzkräfte und Feuerwehrleute in Kalifornien. Und man fragt sich, oh Gott, er wird irgendwie wieder sagen, sie sollen den Wald besser aufräumen, sie sollen staubsaugen. Du erinnerst dich, wie die Norweger oder die sonst in Skandinavien das getan wird. Das hat er beim letzten Mal gesagt. Ich kann mir nicht, weiß nicht, ob die sich so richtig auf den Besuch freuen werden. Bin mir nicht sicher.
Ich bin auf jeden Fall, ich kann es kaum glauben, aber ich glaube, die Woche fing eigentlich damit an, dass Trump oder das rauskam, wie sich Trump über das Militär geäußert hat.
Mhm.
Zum einen kam raus, dass er damals über über John McCain, auch quasi ein Vietnam-Veteran, ne?
Ja.
Auch sein Konkurrent um die Kandidatur des Präsidenten, dass er über den gesagt hat, er ist eigentlich nicht so ein cooler Typ, weil der hat sich ja fangen lassen in Vietnam.
Der wurde ja abgeschossen. Ja. Ich glaube, McCain war in der Tat einer der ersten abgeschossenen Piloten über Saigon.
Er wurde auch nachweislich gefoltert und
Genau. Auch
darüber geschrieben. Genau. Er hat dann auch, glaube ich, in einem ich weiß gar nicht, sagen, im selben oder in einem vergleichbaren Atemzug gesagt, dass eigentlich diese ganzen gefallenen Soldaten, mit denen nicht so viel anfangen kann, weil das sind ja eigentlich Loser.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, okay, was ist los mit dem Mann? Weil du willst jetzt weder mit den eigenen Militärs verderben, noch möchtest du mit den ganzen Wählerpotenzial verschenken, die eigentlich ja so militärisch durchaus da noch was drauf gibt irgendwie. Das scheint mir schon sehr irrational
zu sein. Ja, das scheint so ein Widerspruch zu sein zwischen America, Make America Great Again und...
Ich glaube, dieser Widerspruch ist letztlich ganz leicht erklärbar. Es gibt ja zwei neue Bücher. Wir kommen gleich zu Bob Woodwards, Enthüllungsjournalist, zu seinem Buch Rage. Aber es gibt auch dieses Buch Disloyal von seinem ehemaligen Berater bzw. juristischen Helfer, Michael Cohen. Und der hat ein ganz interessantes Interview gegeben, in dem er halt einfach mal sagt, der Mann ist, also der ist einfach, der ist jetzt gerade, der ist off the hook. Also das, da ist jetzt nichts, dem kann man jetzt nicht mehr mit Ratio und Strategie kommen.
Ja, unhinged, hattest du gesagt, ja genau.
Ja, genau, unhinged habe ich.
Ja, also aus den Angeln, ja.
Michael Cohen ist tatsächlich irgendwie jetzt auch kein Heiliger, der hat ja wirklich Trump aus der einen oder anderen juristischen Bredouille geholfen, ohne dass er irgendwie das Gefühl hatte, er wäre damit auch im Recht. Und er hat aber jetzt im Buch geschrieben, ja, kann man ihm natürlich ein bisschen Opportunismus unterstellen, aber auf jeden Fall hat er gemeint, okay, also diese Trump-Geschichte, können wir jetzt nicht mehr mit rationalen Maßstäben herangehen. Hm. Der Mann ist einfach alles andere als ein Menschenfreund.
Hat er in dem Interview auch gesagt, dass er nicht glauben wird, dass es kann, so wie er Trump einschätzt, es wird keine reibungslose Machtübernahme geben, wenn Joe Biden die Wahl gewinnen sollte?
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ich glaube, das hat er in dem Interview gesagt. So, er kann sich vorstellen, das ist einfach nicht sein Charakter. Er wird alles tun. Er wird klagen, er wird die Wahl anzweifeln, er wird das komplette Arsenal der Trumpschen Verwirrung, er wird alle Register ziehen.
Das ist im Prinzip aber auch das Einzige, was ich gerade so ein bisschen, naja, in Anführungszeichen beruhigend finde, ist, dass sich Parteikollegen vor und hinter den Kulissen von ihm abwenden, alte Loyalitäten und Bündnisse brechen und tatsächlich so jemand wie Cohen sagt, Trump ist a shit of the worst kind.
Schön. Ja. Was nochmal im Zusammenhang mit dem Militär, ich weiß nicht, ob du darauf zurückkommen wolltest, aber dass ein hoher amerikanischer Militär gesagt hat, naja, sagt er, Trump, es geht einfach nicht in seinen Kopf hinein, dass diese Soldaten auch in der Normandie, dass man sich in den Dienst von etwas Höherem stellt. So. Und das funktioniert ja nicht. Das nennt er die also Verlierer. So nach dem Motto, er kann auch gar nicht verstehen, wenn er jemanden gut findet, intelligent findest, warum der in irgendeiner Form mal beim Militär gewesen ist. Weil da ist doch, glaube ich, in Trumps Bild, da ist kein Geld zu verdienen. Ja. Ich glaube, so einfach ist es manchmal.
Cohen sagt einfach auch, für Trump ist jemand, der sich an Regeln hält, einfach ein Dummkopf.
Genau.
So einfach ist es.
Ja.
Er sagt, jetzt habe ich das Zitat gefunden, he's degrading and he's spiraling.
Mhm.
So sagt er das, genau. Und aber damit nicht genug der Enthüllungsbücher, denn der Watergate-Enthüllungsjournalist Bob Woodward hat auch ein Buch geschrieben und bezieht sich darin auf Interviews, die er, glaube ich, schon letzten Februar mit Trump abgehalten hat. Und da ging es dann auch um Corona, wo Trump gesagt hat, das ist schon eine tödliche Angelegenheit hier, ist kein Spaß, ne? Sonst so viele Leute sterben und das, naja. Und man kann natürlich, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, Bob Woodward, wärst mal früher damit rausgekommen, hätte man vielleicht ein paar tausend Menschenleben mehr retten können.
Nein. Ich sage jetzt so nein, weil also Leute, ja,
das kommt schnell, das Nein.
Ja, das kommt Nein, weil ich denke, es gibt genug Leute, die gesagt haben, Freunde, das ist wirklich gefährlich. Also was hätte er sagen sollen?
Ja, aber hätte er den Präsident zitiert.
Hätte er ihn, okay.
Das
stimmt, darum geht's ja.
Schon eine andere
Masse. Ja, stimmt, darum geht's ja.
Und damit hat er sich auch ein bisschen, natürlich ist es ein Skandal.
Ja, aber vielleicht wäre es trotzdem zu sehr verraucht. Also ich, ja. Ja.
Natürlich ist es ein Skandal, aber er hat natürlich Trump auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay Freund, wenn du jetzt erst damit rauskommst, dann kannst du es wohl auch nicht so schlimm gefunden haben, was ich damals gesagt habe, sondern hast es schön aufgespart für dein Enthüllungsbuch. Ja. Dieses Buch bringt aber täglich neue Gusto-Stückchen hervor. Mhm. Also man hat ja dann auch, glaube ich, irgendwie steht ja dann auch irgendwie, glaube ich, drin, wie geil er einfach so Putin und Kim Jong-un findet. Oder ist es, ich weiß gar nicht mehr jetzt, was als disloyal ist und was als rage ist. Ich bin jetzt fast ein bisschen unsicher, aber auf jeden Fall, das Buch demontiert,
ach so,
das Letzte, was eigentlich noch so, was man so als Common Sense Mensch von Trump halten könnte, wird dadurch restlos demontiert. Und trotzdem gibt es immer noch Umfragen, in denen der Mann bei 40% liegt.
Das ist, und das ist wirklich der Punkt. Am Ende des Tages ist es immer leider ein bisschen egal, weil man an diese 40% nicht drankommt vielleicht.
Ja, also zum einen
Militär ist vielleicht so ein Hebel, der noch mal.
Ja. Zum einen kann man natürlich sagen, Trump hat die Regeln außer Kraft gesetzt, im Sinne von, dass es keine Regeln mehr gibt und dass auch Leute es deswegen egal ist, wenn jemand sich nicht mehr an die Etikette hält. Mhm. Und du kennst ja meine alte Litanei von Etikette hält unsere Gesellschaft zusammen. Mhm. Zum anderen kann man aber einfach auch sagen, dass vielleicht viele dieser Leute, die noch zu Trump halten, einfach auch nicht genug Nachrichten lesen.
Ja.
Und sich auch nicht uninformiert sind.
Und ja, oder nur zu einseitig informiert sind, weil ihr Facebook-Feed und mittlerweile einfach entsprechend ist.
Ja, oder früher haben sie halt das geglaubt, was ihr Drugstore-Typ gesagt hat und jetzt das halt, was der Facebook schreibt oder so.
Genau.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das würde mich am allermeisten interessieren an dieser ganzen Trump-Sache, wer ihn eigentlich, ob er jetzt gewählt wird oder nicht, wer ihn dann eigentlich gewählt hat.
Ja.
Ich möchte da eine mehrstündige Doku sehen mit Leuten, die Trump nach all diesen Jahren immer noch gewählt haben und wie sie es begründen. Und zwar ganz, ganz ergebnisoffen. Mhm. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Was haben wir sonst noch erlebt diese Woche? Also ich habe noch was ganz Schlimmes erlebt, Rüdiger.
Oh Gott.
Du weißt ja, wie sehr mich nicht nur The Rise of Skywalker schmerzt,
yeah,
sondern auch überhaupt diese ganze Sequel-Trilogie.
Ja.
Yeah. Jetzt gerade, wo ich Star Wars Rebels gucke.
Ah, ich wollte gerade sagen.
Absolut. Heart-shattering Moment erlebt habe, in dem Ahsoka
ja
gegen ihren ehemaligen Meister Anakin Skywalker, allerdings schon in Darth Vader Uniform kämpfen muss.
Ja.
Und ihr das erste Mal klar ist, was da zum Teufel eigentlich schiefgelaufen ist.
Okay.
Das ist erschütternd, Rüdiger. Mein Herz ist gebrochen. Und die Art von Emotion, wenn Star Wars das auslöst, dann denke ich so, okay, so muss es eigentlich doch sein. Aber dass es eine Zeichentrickserie auslöst mit ungefähr 60 Folgen, ja, aber eine fucking Trilogie, die irgendwie für gefühlte 400 Billionen Dollar erstellt worden ist, nicht im Ansatz, das ärgert mich immer noch. Und was mich jetzt am meisten ärgert, es gibt einen Artikel auf The Ringer, der sagt, bitte hört auf, mir weitere Dinge über Rise of Skywalker zu erzählen, weil ich will eh verdrängen, dass der Film jemals stattgefunden hat. Jetzt war es leider so, dass Daisy Ridley, alias unsere Rey, diese Woche gefragt wurde, ach, kannst du irgendwas so ein Nugget erzählen hier vom Dreh zu Rise of Skywalker? Ist irgendwas Witziges passiert, ey, Daisy? Und sie so, ja, was heißt witzig? dass ich eine Palpatine bin, ne? Das habe ich echt erst ganz am Ende so letzten Drehtage erfahren. Wir dachten ja lange so, ich wäre von Obi-Wan Kenobi irgendwie so die Tochter oder verwandt.
Mhm.
Und also, wie bitte? Ihr wusstet nicht nur am Anfang der Trilogie nicht, wo das hinführt mit Rey.
Ihr wusstet es
bis kurz vor Drehschluss nicht.
Mhm.
Das lässt ja auch nur den Schluss zu, dass sich da, nehmen wir mal an, es waren weiße Männer, gedacht haben, ja, pass auf, jetzt machen wir was ganz geilet. Rüdiger, jetzt machen wir was richtig geilet, wo Reddit nicht mitrechnet, ne? Dass die ganzen Nerds auf Reddit, das kriegen die nicht gebacken. Jetzt machen wir einfach, womit rechnen die am allerwenigsten, ne? Dass die reine Palpatine ist, ne? Dass der Palpatine mal gebumst hat früher, etc., etc. Ein schlechter Herrenscherz, der zum Hauptplot-Twist von einem fucking wichtigsten Science-Fiction-Trilogie oder Filmtrilogie aller Zeiten wurde.
Die dummerweise auch noch zeitlich, nachdem ich gucke gerade auch Clone Wars. Und ich find's wirklich sehr gut. Ich glaube, eigentlich hat mich Star Wars noch nie so gekriegt. Also wie Clone Wars gerade, weil so. Und ich weiß, nach unserer Zeitreisenfolge, der Zeitzug ist da ja abgefahren. Jetzt, ich weiß ja, wo es endet, und das gefällt mir nicht.
Ja.
Das nimmt viel Spaß.
Ja, aber na, pass auf. Aber das musst du ausblenden. Du weißt, wo es endet in dem Ende von bei Revenge. Wenn man, wenn man, wenn es wenn vielleicht alles bei Revenge of the Sith enden würde.
Aber vielleicht können wir wirklich eine Bewegung gründen, die sagt, es gibt diesen Film nicht.
Die canonize.
Die gibt es nicht.
Ja.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, was machen wir mit dem ganzen Kylo Ren und Rey Figuren und Merchandise und so?
Gibt's auch nicht.
Gibt's auch nicht mehr.
Nein, das ist wie, wir drehen jetzt YouTube-Videos. Warum es das nicht gibt? Wir werden jetzt Verneiner.
Wir wollen nicht den Snyder-Cut
wie
bei Justice League, sondern wir wollen
den totalen Cut.
Den Zurück-Cut.
Den
No-Cut.
Wir machen jenseits vom Film einen Zeitsprung. Ja, eat this. Ja.
Ja.
Genau.
Wir wollen die Zeit zurückdrehen.
Wir drehen die Zeit zurück. Ich glaube, dass wir da Anhänger finden würden, mein Lieber.
Kannst du aber für.
Ja.
Übergang
ja.
Zu was Positivem im Thema Science Fiction, nämlich der Trailer von Denis Villeneuve's
oh, ja.
Dune-Version ist draußen. Mit Oscar Isaac, Timothy Chalamet und Batista.
Ach ja.
Dave Batista.
Wenn Name Batista hier fällt, Bernie, da passiert was mit dir.
Ja, weil ich glaube, dass er wirklich. Er hat neulich in einem Interview gesagt: The Rock ist ein Filmstar. Immer ein großer Filmstar gewesen, schon im Wrestling-Ring. Aber come on, ein guter Schauspieler ist er nicht.
Hat er gesagt?
Ja, ich möchte Charakterschauspieler sein, hat er gesagt.
Alright. Naja.
Ja.
Und The Rock so?
Lofty Goals. Ich weiß nicht, ob der The Rock schon was dazu gesagt hat.
Naja.
Rüdiger, du hast den Trailer gesehen.
Ja.
Du bist Fan von Timothée Chalamet.
Ja, und das hat mich sehr darin bestätigt.
Der mich noch nicht überzeugt hat.
Ach, Bernie, pass auf. Ich kann's festmachen. Es gibt ich glaube, ist ja im Trailer kann man ja jetzt nicht spoilen, ne?
Ja.
Da wird er doch gefragt von einer Frau hinter, also so im Moment kann es sein, also dass sie Dinge im Traum sehen, die kurz darauf dann wirklich passieren. Und er sagt einfach nur ja. Und da, in diesem Ja ist alles drin. In diesem Ja ist drin, ja, es verwirrt mich, ja, es ist so, ja, ist, woher wissen Sie das? Ja, wo, es ist ein unfassbar gutes Ja. Der Mann ist Filmstar. Ich finde es wirklich gut.
Ja, ich habe einfach zu wenig mit ihm gesehen, glaube ich, bisher.
Du hast The Kingdom hast du nicht gesehen, ne?
Bin mal reingeguckt.
Ja,
ich mag manchmal, ich mag so dieses, ich weiß nicht.
Ja.
Diese,
na gut, in zwei Wochen ist ja meine Tochter da.
Young and Brooding.
Ja.
Dings, nee, also er gefällt mir auch optisch nicht. Ist nicht mein Typ.
Ah, okay, jetzt kommen wir der Sache näher. Ist
gar nicht mein Typ und du weißt, wie oberflächlich ich bin.
Mm.
Gerade was männliche Schauspieler betrifft. Aber
du stehst halt mehr auf Batista, das ist okay.
Ja, das ist halt einfach ein anderer Männertyp. Mm. Ne?
Genau.
Nein, aber ich gebe ihm natürlich eine Chance. Und wie hat dir der Dune-Trailer gefallen?
Gut.
Gut?
Gut. Ich meine, Dune ist natürlich eine
hast du die David Lynch-Version gesehen damals?
Ja. Ich wollte mir den Dune-Trailer angucken, habe bei YouTube nur eingegeben, Dune-Trailer, und landete erst mal auf dem alten.
Und
als der anfing mit dem
Sting.
Und als der sagte, Dune. Ich fing das an, dann kommt diese Vibe, dann kommt diese Stimme. Ist nicht so, dass ich hatte auch den Soundtrack damals auf Schallplatte von Toto. Was ist die weißeste, Africa Toto habe ich jetzt gelesen, ist das weißeste Lied der Welt. Das ist wahrscheinlich auch was dran. Ich mochte auch was. Ich habe auch Dune nie gelesen und dann kann ich natürlich auch den Chodorowski-Film nicht. Und ich glaube, Dune ist natürlich auch so eine Messlatte, an der man auch wahrscheinlich nur scheitern kann, aber der Trailer hat mir an sich gefallen.
Aber mochtest du den alten Film mit Sting?
Nee, irgendwie mochte ich ihn nicht, weil ich auch Sting nicht mochte und ich konnte ihm auch nicht so richtig folgen und er hatte seine Momente, aber ich fand ihn auch eklig damals. Ich will nicht nochmal gucken.
Truth is everybody. Das ist ein Police-Song.
Ja, ja. Aber der kommt nicht dran vor, oder?
Nein, aber weil das du gerade sagst, du fandst ihn eklig und das fand ich so, das habe ich gesagt, Truth hits everybody.
Mm.
Nein, ich finde ihn nicht eklig, nur dass du da so ehrlich bist.
Ich glaube, ich fand diesen Herzstecker,
dass du so
der ist natürlich eklig.
Achso, du fandst nicht Sting an sich eklig.
Ich glaube, ich mag Sting nicht so gern.
Eigentlich hätte Ridley Scott den Film machen sollen, aber er hat aufgegeben.
Mm. Moment, Lynch, den neuen?
Nee, den
alten. Nee, den alten damals.
David Lynch ist nur so eingesprungen.
Ridley Scott noch? Ja, ich glaube.
Ist auch ein bisschen, ja, natürlich.
Natürlich.
Sicher? Tickst du hin? Ja, sehr sicher.
Gut.
Aber er war ein bisschen uneven und vielleicht auch nicht ganz der Vision des Schriftstellers entsprechend, der alte Dune. Ich habe ihn mal gesehen früher und mich hat er nicht so mitgerissen. Ich müsste ihn nochmal sehen. Auf jeden Fall, der neue Dune wirkt auf jeden Fall so, als wäre er wichtig.
Mhm.
Als würde er uns was sagen wollen. Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Chang Chen, Jason Momoa, Javier Bardem, mhm, Sharon Duncan Brewster, um noch ein paar Schauspieler zu nennen. Und natürlich Stellan Skarsgård.
Ich muss sagen, Freund Momoa ist für mich kein Grund, ins Kino zu gehen.
Nein, das ist eher ein Abturner.
Er ist irgendwie.
Außer Spiel Aquaman, dann finde ich, dass er gut aufgehoben.
Ja, ja, ja.
Das ist er gut aufgehoben. Timothy Chalamet hat auch in einem Film, den ich sehen will, aber der gerade bei Amazon nur kaufbar ist, namens Call Me By Your Name, mitgespielt des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino,
ja,
oder Guadagnino wahrscheinlich.
Mhm.
Hast du ihn gesehen?
Ja.
Das ist ein Film, glaube ich, der nach meinem Geschmack wäre.
Okay.
Und,
also spätestens da wirst du wissen, ob er dein Männertyp ist. Ja.
Luca Guadagnino hat jetzt für HBO eine Serie gemacht.
Mhm.
Eine neue, die quasi auch im Prinzip von einem amerikanischen Teenager handelt, der in Amerika sein Coming of Age hat, in Italien sein Coming of Age hat. Und das ist eine Serie, die mich eigentlich sehr interessiert, weil die wird schon so ein bisschen als Coming of Age-Variante von The Young Pope verglichen, habe ich gelesen. Weiß nicht, ob der Vergleich irgendwie was hergibt. Ich komme jetzt leider nicht drauf, wie das Ding heißt. Ich weiß nur, dass ich den Regisseur sehr gerne mag, weil ich sein Suspiria Remake sehr gern mochte. Ich mochte A Bigger Splash, fand ich richtig gut. Hast du A Bigger Splash gesehen?
Nein.
Oh, das ist ein Tipp für dich. A Bigger Splash ist quasi ein Film, der sich, eine Art Remake von Der Swimmingpool, La Piscine.
Ja. Yeah.
Kennst du noch, ne? Mm-hmm. Mit Alain Delon.
Oui.
Genau, ein Remake davon. Mit Dakota Johnson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Oh.
Und Tilda Swinton und Ralph Fiennes.
Na, das klingt gut.
Super Film.
Ja.
Ich mag Guadino. Guadagnino.
Gut.
Und über den Umweg, glaube ich, hat Timothy Chalamet auch eine echte Chance bei mir.
Gut.
So, das war's mit meinen Kulturtipps.
Außer und Andrew sagt, er ist sehr nett.
Andrew sagt es.
Andrew, unser Kaffee Andrew, der unseren Hörern auch geläufig ist. Sein Bruder ist ja Filmregisseur und hat unter anderem den The Kingdom gedreht. Und Andrew war mit Anhang bei der Premiere.
The Kingdom ist von dem Michaud.
Ja, genau. Und The King, genau, ist von Andrews Bruder. Und die waren bei der Premiere und er sagte, Timothy Chalamet is such a nice down-to-earth guy.
Ja, er hat auch einen guten Ruf tatsächlich. Das, ja. So viel habe ich auch mitbekommen. Was hörst du für Musik gerade?
Phoebe Bridges.
Das schau her. Ja. Meine Phoebe Bridges.
Ich wusste nicht, dass sie, ja?
Entschuldigung,
du auch?
Du kannst gerne mal zurückhören in diesem
Podcast, gesagt, ne?
Dass ich seit 2 Jahren ungefähr von Phoebe Bridges spreche.
Unter anderem
Stranger in the Alps, mein Album des Jahres 2018 oder so. Oder 19.
Ja. Ich höre dir trotzdem.
Tu nicht so, als hättest du das Rad erfunden im Thema Phoebe Bridges.
Ich tu nicht, als hätte ich es erfunden. Ich sage, ich höre nur Phoebe Bridges. Hast du gesagt deine? Dann habe ich gefragt, deine?
It's my Phoebe Bridges.
Gut.
I've been there first.
Gut.
Möchte ich auch tatsächlich betonen, weil der Phoebe Bridges Hype Train hier noch lange noch nicht mal alle 4 Räder am Waggon hatte.
Ja.
Da haben wir hier, der Hamster und ich, nee, den Hamster gab es ja noch nicht.
Siehst du, aber dann ist es mir wahrscheinlich einfach passiert, Bernie, dass ich sie damals noch nicht kannte und es dann wieder vergessen habe, dass du es gesagt hast.
Gut.
Ich hoffe, ich tu nicht so, als hätte ich das erfunden. Nein, das finde ich eine Unterstellung jetzt.
Ja, ist eine Unterstellung auf jeden Fall. Aber Mama, beanspruchst du so den Frauenmusik hörenden Teil des Podcasts einfach so selbstverständlich? Ich bin der Liebhaber der postmodernen, guten Frauenstimmen, weißt du, und dann dachte ich so.
Das tut
Fall, in dem Fall war ich schneller.
Das tut deine Angst, aber es ist nicht so.
Das kann auch sein, ja. Okay. Fair enough.
Fair enough.
Guter Konter.
Gut.
Auf jeden Fall, das war's. Hast du noch was zum Thema Kulturbereich? Also mit den Boys, wir können nicht gehen.
Ich warte eigentlich.
Ah, Entschuldigung.
Ich kratze hier mit Scham mit den Hufen.
Entschuldigung.
Wir hatten das Fernsehstreaming.
Entschuldigung, Rüdiger.
Wie konnte ich
das vergessen? Wir haben The Boys gesehen.
Folge 4.
Staffel 2, Folge 4. Und
wir wollen nicht spoilen.
Wir wollen nicht spoilen, aber ich kann ja mal sagen, was wir gut dran fanden. Soll ich mal unsere WhatsApp-Konversation rezitieren?
Guck mal, was hier liegt. Ich wollte es vorlesen, weil das so.
Ja,
ja. Ehrlich. Dann lies vor, mein Lieber.
Okay.
Du hast mehr geschrieben, deshalb darfst du es auch vorlesen.
Ja, ich habe geschrieben, hast es gesehen und du so, yep. Und ich so, a fucking blast. Pun intended. Beste Folge bisher, fand ich. Und du so, ja, fantastisch. Die Interviews zur Deep Brautschau. Das ist kein richtiger Spoiler, so ein Mini-Spoiler vielleicht.
Nein, ist kein Spoiler. Sofort weiterlesen, das hat man sofort vergessen. Ist auch kein nee, das ist kein Spoiler.
Aber wir wissen ja, dass unser Freund Deep, ne?
Mhm.
Der Aquaman für.
Jetzt gehen wir Richtung Spoiler.
Für Warmduscher wieder in die Seven will und
Ja.
Da kann man ja gucken, mal, ob man vielleicht in der. Wie so ist mit arrangierte Promi-Ehen, sag ich nur, Stichwort.
Okay. Ich habe mich sehr an das Scientology-Buch, aber das ist natürlich die ganze Geschichte, ist irgendwie Scientology. Aber ja, ja gut.
Ja,
okay. Okay, weiter.
Und ich schrieb dann so, was ich gut fand, war Butchers Dialoge mit Becker. Die hätten wirklich schief gehen können, weil es natürlich die Frau so nach so vielen Jahren wiederzusehen und eigentlich im Prinzip sich damit auseinanderzusetzen müssen, was ist in den letzten 10 Jahren mit uns passiert, wo ich dachte, du bist tot.
Ja.
Also du hast ein Kind von meinem Erzfeind.
Also
da muss viel Emotion gerafft werden in 3-4 Dialogzeilen und da war ich eigentlich so,
ja, aber es gelingt.
Dangerous.
Und es gelingt auch, weil ich gehe jetzt schon in diesen, so, wir haben ja so, na klar, mehrere Handlungsstränge. Auch wie viel Zeit diese Nacht hat, da auf dieser, also wo die sich da treffen, ihr Stell-Dich-Ein haben, dieses, die, also es ist alles, die Folge hat insgesamt einen wahnsinnig guten Rhythmus. Es liegt aber, glaube ich, habe drüber nachgedacht, es liegt vielleicht auch daran, weil die einzelnen Stränge so in sich selber noch so einen wahnsinnig guten Rhythmus haben, der auch zum Teil völlig gegenläufig ist. Die haben Zeit, die beiden. Die erleben eine Nacht miteinander.
Weil die Serie aber auch weiß, wann sie den Leuten Zeit geben muss.
Ja.
Und wann aber auch nicht.
Genau.
Das ist nämlich genauso wichtig. Es bringt zum Beispiel ewig, es bringt auch nichts, ewig auf dieser Huey und Starlight und wir sind verliebt, aber es klappt nicht so ganz, rumzureiten, wenn es gerade nicht wichtig ist.
Ja.
Sondern deshalb wird es halt einfach tatsächlich sehr elegant in die Handlung eingeflochten.
Ja.
Sondern nicht, es ist nicht so, okay, wir brauchen jetzt unbedingt ein wichtiges Segment zu Huey und Starlight.
Mhm.
Im Writer's Room sieht es natürlich trotzdem so aus, aber
ja.
Es wirkt nach außen hin nicht so, dass wir brauchen jetzt unbedingt ein Segment, weil die sehen sich jetzt dann nach langer Zeit wieder und bla bla bla, sondern es wirkt so, nee, natürlich, die schlafen nebenan im Hotel und natürlich ist es komisch, wenn die sich nicht noch nachts irgendwie treffen. Das ist kein Spoiler, bitte. Dass sich Liebende treffen nachts.
Nein, aber pass auf.
Wenn der Bettnachbar schläft, das
wenn
ist kein
ich jetzt,
Spoiler.
Wenn ich jetzt unsere Konversation weiterlese,
dann wird's
gefährlich, Bernie. Jetzt müssen wir eigentlich fast aufhören.
Ja. Ich kann aber noch sagen, ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, diese Miniszenen mit Black Noir und der Frau am Computer.
Herrlich.
Unfassbar toll.
Man ist unfassbar toll.
Ja. Und auch die Szene.
Dass dieser Schokoriegel auch nochmal aufgegriffen wird.
Ja, derselbe, ne?
Ja.
Es geht viel um Schokoriegel.
Der ist übrigens von Hershey, ich habe den nachgeguckt. Man kann den auch, kostet 1,25, kann man ihn bestellen.
Ja, lass uns doch mal ein paar Schokoriegel bestellen.
Lass uns doch mal.
Übrigens auch eine wunderbare Szene, ganz simpel und so effektiv. Starlight wirft Papier in den Mülleimer aus größerer Entfernung, trifft. Huey versucht es auch und trifft nicht.
Ja.
Das sagt so viel und ist so wenig.
Mhm.
Und dann, ich schloss dann einfach mit dem Fazit, just expertly made TV.
Genau.
Weil ich meine Anglizismen einfach immer weniger im Griff habe. Ja. Und was ein Spoiler ist, ist alles, was mit Ed Sheeran zu tun hat in der Folge. Aber gleichzeitig müssen wir euch an dieser Stelle sagen, vergesst alles, was ihr über Ed Sheeran bei Game of Thrones gesehen habt. Das wird niemand mehr interessieren.
So viel war es ja auch eigentlich gar nicht. Nee. Ist er eigentlich wieder aufgetaucht? Er ist nicht wieder aufgetaucht. Wir haben es öfter im Brennerpass uns
herbeigewünscht. Nee, aber das war ja auch so, dass das war ja quasi so eine zum Untergang verurteilte, dem Untergang geweihte Patrouille der Dingsbums. Der
Lannisters.
Der Lannisters, genau. Ja.
Mhm.
Und Rüdiger hat natürlich an der Folge noch der Subaru-Kofferraum sehr gut gefallen.
Ja, natürlich. Subaru, ich liebe gutes Autocasting. Ich liebe gutes Autocasting. Und mir fällt immer wieder auf, dass die Automarke Subaru, es gibt Automarken, die transportieren mehr Emotionen als andere. Subaru transportiert dafür, dass die so, sag ich mal, so sachliche, in den 90er Jahren unfassbar qualitativ gute, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber so sachliche Autos bauen, transportiert auch irgendwie Emotionen. Und du glaubst gar nicht, wie oft Subarus vorkommen. Es kommen wahnsinnig oft in Autofilmen kommen vor, Volvo 240. Aber Subaru, zum Beispiel unser Freund, wie heißt unser Anwalt, Better Call Saul, sagt, es geht um Geld, das verdient werden soll. Naja, komm, was können sich leisten Sie, Ihr Chemielehrer, nach all den Jahren? Einen gebrauchten Subaru. In wie heißt es denn hier, die Serie mit Claire Danes?
Homeland. Nicht Homelander?
Nicht Homelander, oh Gott, ja, sondern Homeland. Aha. Was fährt die Familie des Marinesoldaten? Natürlich einen alten Subaru. Also Subarus haben ihre Rolle im Film. Gut, also kurzer Ausflug zu Subarus. Ich liebe gutes Autocasting. Und es passt auch zu Becker, dass sie in dieser zurückgezogen da in diesem Refugium, in diesem Gefängnis, wo sie da ist, dass sie Subaru fährt.
Was fährt eigentlich Chevy Chase in National Lampoon's Vacation?
Das weiß ich nicht.
Aber du weißt, welchen Film ich meine?
Nein.
Wo er mit seinem, ich glaube, es heißt Die schrillen Vier auf Achse auf Deutsch.
Nein, das habe ich.
Ich habe Familie Griswold. Es gibt mehr Teile. Das ist eine ganz bekannte Komödie. Also da ist er auch unter anderem bekannt geworden, wo die halt durch die Dings fahren. Was habe ich schaue nach? Der Wagon Queen Family Truckster, das Familienauto der Griswolds. Sagt dir das was?
Ich fürchte nein. Okay. Ich müsste vielleicht mal ein Bild sehen.
Hm. Okay. Ja, könnte ich dir zeigen, aber dann müsste ich meinen Rechner umdrehen und dann, dann schmeißen wir den Tee
um. Simon K. Ja.
Okay. Ach, gut. Mir fällt noch was ein. Ich habe, jetzt weil wir schon bei Phoebe Bridgers sind und ich da so spitzzüngig reagiert habe, I'll make it up to you.
Gut.
Und sag dir, dass es ein wunderschönes Feature gibt von Phoebe Bridgers auf CBS This Morning, wo sie drei ihrer aktuellen Songs von ihrer aktuellen Platte, die ich in perlmuttfarbenen Vinyl, Doppelvinyl übrigens habe. Das muss ich jetzt auch noch loswerden.
Ist gut.
Wiedergibt und das ist sehr bezaubernd.
Schön.
Ich arbeite tatsächlich auch schon seit einem Monat jetzt an einem Phoebe Bridgers Song.
Okay.
Nämlich Motion Sickness, der tatsächlich ein Song ist, der mir sehr viel bedeutet, der mich die letzten Jahre, und du weißt ja, die waren nicht mehr ganz einfach, sehr, sehr begleitet hat und viel von der unheilvollen Schönheit des Lebens für mich repräsentiert. Also den spielt sie da nicht, aber sie spielt Kyoto, was auch ein ganz wunderbarer Song ist. Das war die Vorab-Single von ihrem aktuellen Album, in einer balladesken Version mit Streichern. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. CBS This Morning, Phoebe Bridgers in ihrem schönen Totenkopf-Skelett-Onesie. Sagt man das noch, Onesie?
Ja, natürlich. Das sagt man.
Man sagt, ich dachte immer, es heißt Onesie, aber es heißt Onesie.
Onesie.
Ja, genau. Ich höre, weißt du, was ich
höre? Was hörst du denn eigentlich?
Ich bin verrückt geworden, Rüdiger, glaube ich.
Ah, gut. Jetzt, du hast mich letztes Mal schon mit Jazz geschockt.
Ja, ich habe mir die Platte, die Love Supreme von John Coltrane gekauft und höre die an und die ist ja wirklich ein bisschen jazzig, aber die geht vom Cool Jazz, die ist im Übergang vom Cool Jazz ein bisschen ins Manische schon.
So, ist das ein Genre, Manisch Jazz?
Für mich ja. Findet sein Highlight mit der Bitches Brew von Miles Davis. Auf jeden Fall findet sein Höhepunkt. Und ich wollte nur sagen, da hat mir so gut gefallen, was ich über gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, welcher Künstler das gesagt hat. Wenn er irgendwie wahrscheinlich in Harlem oder was, Brooklyn, ich glaube, wahrscheinlich muss in Harlem gewesen sein, sonst macht es keinen Sinn bei John Coltrane, durch die Straßen ging in den 60er oder Ende der 60er, ich weiß gar nicht, wann die Platte ist, dann kam aus den Fenstern überall, lief die Love Supreme.
Das ist eine schöne Vorstellung.
Im heißen Sommer. Das gefiel mir sehr gut. Gleichzeitig höre ich das und fühle mich cool und erwachsen und 73. Und gleichzeitig höre ich aber auch diese, habe ich schon erzählt, dass diese Ballade von Biffy Clyro's Space die ganze Zeit
drauf. Ja, hast du letzte Woche erzählt.
Und mich fühle wie 14 und die ganze Zeit nur weinen kann und könnte. Und neulich auch im Radio Roxette Fading Like a Flower gehört habe und auch dachte, einer der schönsten Songs aller Zeiten.
Schöner Song, jetzt
Breaks my fucking heart all over again. Komisch, ne? Ambivalent ist es ja nicht. Ich bin mir ja meines Musikgeschmacks sicher, aber wie ich so ausarten kann in so Kunstmusik und in völlig profanste E-Moll, C-Dur, D-Dur.
Naja.
Dings. Schon merkwürdig. Der Spagat wird immer größer, je älter ich werde. Aber da sind wir auch schon beim Thema Musik und Veranstaltung und Kultur. Und wir machen jetzt eine kurze Pause, die ihr nicht hören werdet, weil das ist dann einfach nur zack, dann kommt meine Fanfare und dann geht's los. Und dann ist nämlich Gabi Rudolf hier.
Oh ja.
Und
ich greife zum Handy.
Die stellen wir euch dann vor. Und es ist soweit. Die Rüdiger-Rudolf-Familie, da fängt es eigentlich schon falsch an. Die Gabi-Rudolf-Familie ist fast vollzählig. Rüdiger, deine Frau ist da und ich freue mich sehr, aber ich habe Angst, ihr Unrecht zu tun, wenn ich sie hier vorstelle, deshalb überlasse ich das lieber dir.
Okay, dann mache ich das mal.
Ja.
Sehr aufregend. Also pass auf, hier sitzt Bernie, hier sitzt jetzt meine Frau, Gabi Rudolf, die nicht nur meine Frau ist und Mutter meiner Kinder und sonst was, sie ist auch meine Agentin. Gabi ist Schauspielagentin, hat eine Agentur zusammen und betreut mich und viele andere Schauspieler, weil man von mir ja leider nicht leben kann. Und das ist das eine, ein ganz nebenbei und hauptsächlich ist Gabi auch sozusagen die Herausgeberin des Fast Forward Magazins, ein Online-Musikmagazin, das es seit wie vielen Jahren gibt?
Seit 2009.
Also
gibt es das?
Seit 2009, auch wirklich nicht seit gestern gibt?
Seit 11 Jahren.
Seit 11 Jahren.
Und ziemlich genau jetzt, im September 2009.
Okay, stimmt. Ich habe auf Facebook auch den Geburtstag angezeigt gekriegt. Habe da aber ehrlich gesagt nicht so viel drauf gegeben, aber offensichtlich stimmt's doch. Und dessen Rahmen, sag ich mal, du schon so manche Musiker getroffen hast und Konzerte besucht hast, weshalb du heute hier bist zum Thema Veranstaltung.
Ja, ich glaube, Gabi ist von uns hier, von uns dreien sowieso, aber vielleicht auch vom ganzen Viertel die emsigste Konzertgängerin.
Ich, ja.
Und da wir heute beim Thema Veranstaltungen sind, wollten wir auch jemanden einladen, dem das
der schon mal Thema auf einer eine Veranstaltung war. Ja.
Und dem das Thema auch wirklich ein bisschen mehr am Herzen liegt als zum Beispiel mir. Ich muss aber vorher noch eine Frage stellen, nämlich das Musikmagazin Fast Forward, was ja auch schon das ein oder andere Buch meinerseits positiv besprochen hat.
Komisch, ja.
Ein Interview gab es auch schon.
Ja, stimmt, natürlich.
Mhm. Das stimmt, das haben wir damals, ja.
Ja, hat das was? Und der Brenner, für den Brennerpass ist ja keine Frage zu blöd. Deshalb habe ich sie dir privat nie gestellt und stelle sie jetzt hier vor dem Tausender-Publikum. Hat das was mit der Sendung zu tun, mit der Viva 2 Sendung von damals? Die Charlotte Roche moderiert hat?
Nicht direkt. Also es hat tatsächlich damit zu tun, dass meine erste Agentur, bevor ich mit meiner sehr geschätzten Kollegin Michaela Mamulla fusioniert habe, Fast Forward Management hieß. Und das war tatsächlich die Idee meines Mannes.
Ja.
Weil das an einem Punkt war, wo ich gar nicht wusste, wie es jetzt so weitergeht. Und Rüdiger dafür war, dass ich jetzt ganz schnell meine eigene Agentur aufmache. Und da war dann dieser Name Fast Forward im Raum.
Name im Raum. Wobei genau. Es auch einen kleinen Bezug gibt zu Charlotte Roach.
Und dann gibt es ein sehr geschätzter Freund von uns, der Maui, hat damals an der Sendung mitgearbeitet. Den habe ich damals auch gefragt.
Also an der Charlotte Roach Sendung.
Genau. Die gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich habe ihn damals gefragt, ob er das irgendwie jetzt doof fände, wenn ich diesen Namen jetzt klauen würde. Und das fand er nicht. Das fand er eine sehr schöne Hommage. Und dann, da ich immer so die Idee immer ganz schön fand, so ein Imperium zu haben und es dann darum ging, auch ein Magazin zu gründen, war dann damals die Idee, dass das Magazin dann halt auch Fast Forward Magazine hat. Es gab Fast Forward Management und Fast Forward Magazine.
Ah ja, okay. Ja. Ich würde ja sagen, im Geiste führst du ja quasi die Tradition weiter.
So ein bisschen, tatsächlich,
Von der Fast Forward Sendung. So, jetzt bist du hier, weil wie kommen wir auf das Thema Veranstaltung, Rüdiger? Ich sag dir, wie ich drauf komme, weil ich diese Woche ein Selfie gesehen habe von dir. Von dir auf einer Demo.
Was man nicht so oft sieht.
Von dir auf einer Demo?
Ja.
Und diese Demo hieß Alarmstufe Rot.
Mhm.
Und es war eine Demo, ich habe dich gefragt, worum es geht. Oder es stand, glaube ich, auch in deinem Hashtag. Es war eine Demo für die Veranstaltungsbranche zu Corona-Zeiten. Du warst da auch, Gabi, nämlich.
Wir waren zusammen da,
ja. Und jetzt muss ich zugeben, dass es mich verwirrt hat, erstes Mal dich auf einer Demo zu sehen, weil ich glaube, auf der Gegendemo zum Anti-Corona-Dings am Bebelplatz habe ich dich nicht gesehen, zumindest da kein Selfie entstanden. Dann war es auch noch in einer Woche, die ein bisschen kritisch war, so soziale Gerechtigkeit mäßig, so mit, sag mal, Moria. Und dachte so, warum jetzt, was ist das für eine Demo schon wieder? Das ist wieder so ein Anti-Corona-Ding. Warum heißt es Alarmstufe Rot? Warum wird da so eine Dringlichkeit suggeriert, die vielleicht andere Baustellen nötiger hätten? Aber ich dachte, bleib mal offen, Bernie. Bleib mal auf dem Teppich. Frag mal Rüdiger, was da eigentlich los war. Und Rüdiger hat gesagt, es ging um die Veranstaltungsbranche, es geht um staatliche Förderung. Ich erkläre dir das im Podcast. Und wir sprechen über Veranstaltungen allgemein, wie wichtig sie uns sind, was mit uns passiert, wenn wir sie nicht haben, was jetzt wieder möglich ist, was nicht möglich ist. Und wir fragen Gabi, weil die tatsächlich zu Thema Veranstaltung ein bisschen potenter ist, wie wir, oder potenteres sagen kann, weil wir nicht auf so viele Veranstaltungen sind und vor allem auch nicht waren. Und vor allem Musikveranstaltungen. Deshalb meine erste Frage dann doch nicht an dich, sondern an Gabi. Was wollte Alarm?
Soll ich mal Veranstaltung noch downbreaken eigentlich?
Ach so, du hast es vorbereitet.
Natürlich. Oh,
Entschuldigung, das
tut mir leid. Bitte
dann spare ich mir die Frage kurz.
Bitte, unbedingt. Pass auf,
dann nur mal, dass wir so Common Ground, so, damit wir wissen, was eine Veranstaltung ist.
Would you please break Veranstaltungen down for us?
Bernie, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Veranstaltung. Veranstaltung. Was für ein sperriges, nüchternes Wort. Ein Wort so sexy wie Essensaufnahme oder Beischlaf. Aber nun, klären wir zunächst im besten Amtsdeutsch, was eine Veranstaltung eigentlich ist. Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt.
Woraus zitierst du?
Wikipedia.
Ich glaube, das muss man immer dazu sagen.
Ich glaube, ich muss
aus,
sagen.
Aus rechtlichen Gründen
auch. Aus rechtlichen Gründen. Ja. Danke, Wikipedia. Ich zitiere noch vielleicht noch mal kurz was zu Wikipedia. In Deutschland gibt es die Möglichkeit der Ausbildung und des Studiums. In der Veranstaltungsbranche sind der die Veranstaltungskaufmann, Frau, der die kaufmännische Assistentin, Assistent oder der die Wirtschaftsassistent, Assistentin einschlägig. Daneben wird der Fernlehrgang mit dem IHK-Zertifikat, das IHK, ich mag immer alles, wo IHK drin vorkommt.
Das ist gut, aber ansonsten finde ich, fasert das jetzt auch ein bisschen
aus. Fasert aus? Gut, pass auf, dann mache ich woanders weiter. So weit, so gut. So, da hast du soweit. Ich habe das Ausfasern abgeschlossen mit so weit, so gut. Es gibt kleine Veranstaltungen, es gibt mittlere Veranstaltungen, es gibt große Veranstaltungen, die heißen dann Großveranstaltungen. Eine Großveranstaltung ist eine besondere Form der Veranstaltung. Nach den Leitlinien von Ministerien liegt sie vor, wenn mindestens, jetzt kommt's, oh, wir lieben es, 100.000 Besucher, Schock, erwartet werden, mehr als 5.000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sind oder ein besonders erhöhtes Gefährdungspotenzial vorliegt oder alles auf einmal. Veranstaltungen können wunderbar sein, Veranstaltungen können was Saudoves, Furchtbares, Abtörendes sein, was gerne in der Einsicht endet. Ich glaube, ich bin auf der falschen Veranstaltung.
Das steht aber jetzt nicht mehr auf Wikipedia.
Das oder? Steht nicht auf Wikipedia. Das habe ich mir alles.
Rüdipedia.
Ja, ich habe mir noch so ein paar Hot Takes aufgeschrieben, die auch nicht auf der Veranstaltung, die nicht auf Wikipedia standen, aber die spare ich mir vielleicht für später auf. Das nur mal ganz kurz, was eine Veranstaltung eigentlich ist.
Okay. Und gleich nochmal der Hinweis: Wir geben später unsere Top 5 Lieblingsveranstaltungen.
Ja.
Auf All-Time-Preis. Mhm. Aber jetzt, Gabi, bitte. Ja. Worum ging es auf dieser Demo?
Also. Genau, also es ging natürlich um die Not der Veranstaltungsbranche, die im Moment natürlich nachvollziehbar groß ist, weil keine Veranstaltungen stattfinden können, beziehungsweise nicht in dem Maß, in dem es nötig wäre, dass die Veranstaltungsbranche sich trägt, also dass die auch sich damit finanzieren kann. So.
In welchem, Entschuldigung, zum Verständnis, was darf denn wieder stattfinden? Weil ich habe gestern gelesen zum Beispiel, dass ein DFB-Pokalspiel irgendwie 7500 Zuschauer zugelassen waren. Ich kriege wieder E-Mails von Verteilern von klassischen Konzerten und so. Also was ist jetzt gerade erlaubt?
Es darf alles stattfinden, wo die Mindestabstandsregeln von 1,5 bis 2 Meter im Publikum gewahrt werden können. Das lässt sich natürlich am einfachsten mit Sitzplätzen bewerkstelligen. Es gibt aber auch Modelle. Ich war auf einem sogenannten Picknickkonzert vor ein paar Wochen.
Wer hat da gespielt?
Meute, diese Techno-Marching-Band. So. Und da war es einfach ein großes, eine Wiese, ein Feld. Und mit Fußballkreide vorgezeichnet waren die Vierecke, auf die man seine Picknickdecke legen darf.
Okay. So.
Die Picknickdecke darf man nur verlassen, um zur Toilette zu gehen oder... Es gab noch nicht mal eine Bar, man durfte also auch seine Getränke und sein Essen selber mitbringen und halt Maske außerhalb, wenn du halt deine Picknickdecke verlässt. Streng genommen war es sogar so, dass du, wenn du mit einer Person dich auf deiner Picknickdecke befunden hast, die nicht mit dir in einem Haushalt gelebt hat, dann hättest du auch auf der Picknickdecke eine Maske tragen müssen. Das hat natürlich
keiner
gemacht.
Okay, so. Also das heißt, mit Freunden hingehen heißt Masken tragen
auf theoretisch, der Decke. Genau. Und maximal 4 Leute auf einer Decke.
Okay, und sind jetzt zum Beispiel, ich frage wirklich so naiv, weil ich es nicht weiß, ist jetzt zum Beispiel das Lido, ist jetzt so ein mittlerer Laden in Berlin, gibt es da zum Beispiel schon wieder Konzerte?
Das ist zu. Das ist alles zu. Weil du kannst natürlich damit rechnen, wenn du diesen Abstand einhalten musst, kriegst du natürlich, ich glaube, im Schnitt ein Drittel kriegst du rein.
Ah, und das rechnet sich
nicht. Das rechnet sich nicht. Also es ist sogar so, dass es gab ja jetzt auch letzte und vorletzte Woche, meine ich, war es, dass die Waldbühne wieder eröffnet wurde. Da waren dann so im Schnitt, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, wie viele maximal rein durften, aber zwischen 3.000 und 5.000 Leuten waren drin, bei einer Kapazität von normalerweise 20.000 Leuten.
Klar. Sind da die Tickets für sowas teurer plötzlich, damit sich's
rechnet? Ich finde schon, ja.
Sollten sie nicht nur, sondern sind sie es auch?
Ja, sie sind schon ein bisschen teurer. Ja. Und man darf natürlich auch nicht vergessen.
Ich glaube, war das Roland Kaiser, kann das sein?
Ja, Roland Kaiser hat gespielt, Helge Schneider. Ja. Es sind natürlich auch jetzt im Moment natürlich alles nur lokale Künstler, ne? Weil natürlich auch kein Mensch touren kann.
So. Hm. Okay, zurück zur Demo. Also ja. was war die Forderung? Ja. Die Forderung kann ja wahrscheinlich nicht gewesen sein,
alles wieder aufmachen.
Wir wollen jetzt sofort wieder alles aufmachen.
Nein, genau. Das war also den Organisatoren auch sehr wichtig, das zu betonen, dass es darum nicht geht, eben auch in Abgrenzung zu der Anti-Corona-Demo, die kurz davor stattgefunden hat. Ah, du hast hier die
Deklaration. Ich habe die Deklaration dabei, ja.
Genau, sondern dass es einfach darum geht, ich denke, also auch die Menschen, die ich kenne aus der Veranstaltungsbranche und auch die Künstler, die ich kenne, die Notwendigkeit, dass das im Moment halt nicht funktioniert, ne, dass es halt innerhalb einer Pandemie nicht möglich ist, dass wir uns Schulter an Schulter an eine Veranstaltung stellen oder dass wir touren irgendwie 5, 6 Leute in einem Tourbus oder so. Das ist wirklich allen klar. So, es geht halt darum, dass keiner absehen kann, wie lange wird es noch dauern? Also ich erinnere mich an den März, als das alles losging. Da wurden Veranstaltungen ganz optimistisch in den Oktober verschoben. Mhm. Jetzt werden die auf Anfang 2021 verschoben. Jeder, der in der Branche arbeitet und sich ein bisschen auskennt und man kann sich ja selber rechnen, was soll Anfang 2021 so anders sein? Wir können halt im Moment nicht abschätzen, wie lange es noch dauern wird. Und es geht einfach darum, dass, naja, es gibt sehr viele Solo-Selbstständige in der Veranstaltungsbranche, ne? Sei das Lichttechniker, Bühnentechniker, Caterer, alles mögliche, Busfahrer, dass die einfach überleben können.
Ja, und da geht, genau, das ist auch ganz wichtig, das mal zu erwähnen, weil es sind nämlich nicht die Leute, die von ihren Surprise-Spotify-Drop-Alben leben können.
Nein, ja, also es hängt wirklich ein unglaublich langer Rattenschwanz dran und ich unterhalte mich ja mit sehr vielen Menschen darüber und bin... Also selbst ich bin selber manchmal ganz erstaunt, was alles dran hängt. Ich habe zum Beispiel, als die ganzen großen Festivals jetzt diesen Sommer so nach und nach abgesagt wurden, habe ich mich zum Beispiel unterhalten mit einer jungen Dame, die für eine Firma arbeitet, die mit dem Roskilde Festival arbeiten. Und die hat mir erzählt, dass ein Großteil der sowohl Essens, Getränke, Merchstände, sonst was auf dem Roskilde Festival von gemeinnützigen Vereinen betrieben wird, die sich mit einen Sommer einen Stand auf dem Roskilde Festival machen, ihre gemeinnützige Arbeit für ein Jahr finanzieren, mhm. Danke. Bis sie es dann im nächsten Jahr wieder machen können. So, also da fällt einfach wahnsinnig viel weg und es ist
so. Ja, ich sehe es manchmal, wenn ich so die Facebook-Accounts meiner Regensburg-Freunde von einige sind Tontechniker, Mischer, Lichtleute, Musiker, Schlagzeuger. Mit was für merkwürdigen Freizeitbeschäftigungen die angefangen haben im letzten halben Jahr. Also ich würde sagen, 70% sind Gärtner geworden.
Ja, ja.
Hobbygärtner zumindest. Aber nochmal zurück, du hast es jetzt vorliegen, die Liste. Mich wirklich sehr konkret interessieren, was man...
Sehr konkret. Also im Grunde
genommen... Wofür man da auf die Straße ging.
Es geht im Grunde genommen um Grundsicherung. Es geht um Grundsicherung, dass eben all diese Leute, die wir gerade aufgezählt haben, dass sie abgesichert sind. Es geht also so, dass natürlich je nachdem, ob Solo-Selbstständiger oder angestellt, so, es geht um Kurzarbeitergeld, es geht um verschiedene Formen von, auch entscheidendes Wort, unbürokratischer Hilfe. Weil es ist so, es gibt natürlich, also alle haben gehört, es gibt einen Hilfsfonds. Das Geld kommt aber oft nicht an bei den Leuten, weil viele Kosten, die Veranstaltungsbranche hat, nicht anerkannt werden. Also genau, die deutsche Überbrückungshilfe kommt nicht an. Von den 24,6 Milliarden Euro, die theoretisch zur Verfügung stehen, sind erst 1% ausgezahlt worden, weil viele Kosten nicht anerkannt werden. Weil ich glaube, die Politik sich nicht bewusst ist, was oder einfach nicht weiß, wie Veranstaltung funktioniert und welche Leute da arbeiten und welche Kosten da entstehen.
Und das heißt, da sind Anträge eingereicht worden, aber die sind nicht... bearbeitet oder nicht bewilligt oder zurückgewiesen? Oder?
Ja, würde ich vermuten, weil viele Kosten nicht anerkannt werden. Zum Beispiel, also es wird ein sehr direkter Vergleich gemacht mit Österreich. Österreich hat da wohl, die bessere Politik. Erstaunlich, dass ich das sage. Ne? Aber genau, also Österreich hat bei 85% Umsatzausfall auch 85% Fixkostenerstattung. Ich nehme an, bei Fixkosten, das sind so, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Lido reden, dann geht es da um Sachen wie Miete oder und Leute, die da arbeiten. Und in Deutschland werden nur 10-30% der Fixkosten in der Praxis überhaupt anerkannt. Aha. So, um solche Sachen geht's. Es geht um Grundsicherung, damit, wenn Corona hoffentlich irgendwann vorbei ist und es alles wieder losgehen kann und Leute auf Tournee gehen wollen, dass das dann überhaupt noch geht, dass dann überhaupt noch Crews da sind, dass nicht alle, wie du gerade gesagt hast, woanders arbeiten.
Ich glaube so ein bisschen, dass ich weiß nicht, ich will sagen, ob da das da Zynismus im Spiel ist, aber ich glaube, so dieses stille Denken existiert auch bei Leuten, die nicht in der Kultur-, Kunst- und Veranstaltungsbranche arbeiten, die denken so, naja, also Kunst wird es immer geben. Es wird immer Leute geben, die Kunst geben und immer irgendwelche Leute, die Läden aufmachen und Konzerte veranstalten und immer irgendjemand, der mit der Gitarre irgendwo spielen will. Also es ist jetzt nicht unser, das ist jetzt nicht unser, so schlimm ist es schon alles nicht. Also ich glaube, das wird, ich wage mal zu behaupten, dass es da so ein bisschen diese Einstellung gibt. Mhm. Naja, okay, wird schon. Künstler gibt es genug. Das ist ja auch immer sowas, wenn zur Sprache kam irgendwie damals, so, ja, oh Gott, was sollen denn die Künstler jetzt verdienen, wenn sie keine Schallplatten mehr oder CDs oder sonst was verkaufen, MP3s und alles ist raubkopiert, sagt man nicht mehr. Ja, natürlich wird, da kam immer das Argument, selbst aus der Branche, ja, es wird immer junge Leute geben, die irgendwie Musik machen und so. Ich glaube, dass da so auch ein bisschen so eine nicht nur Schlendrian dahinter steckt, sondern auch so ein bisschen so fast absichtliches, ja, komm,
das wird schon, ja,
machen wir später.
Ach, ich finde ja auch, dass also dass so diese Haltung von wegen, also Künstlern generell gegenüber, ja, hätten sie von vornherein was Ordentliches gelebt, dann hätten sie jetzt auch einen ordentlichen Beruf. Die, finde ich, ist auch jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit doch wieder, man merkt sie stärker denn je. Hm. So.
Warum hieß die, darf ich da mal in diesen Zettel reingucken?
Ja, bitte.
Alarmstufe Rot hieß es, weil quasi in Deutschland die Situation so
prekär ist, ja.
Die ist jetzt
so
wirklich prekär. Langsam prekär, naja, ja.
Zuspitzt.
Weil es auch, ne, es ist auch, ne, first in, last out. Es ist, die Veranstaltungsbranche ist.
Was meinst du damit?
Okay, ich hatte, das sozusagen die Veranstaltung, das war das mit das erste, was dicht gemacht hat. Das völlig klar war sofort, das war, ich weiß auch, in der Distel war es auch so, dass, wir haben ja noch ein paar Tage weitergespielt, aber da war schon Mitte März klar, dass, oh, ich glaube, also es war klar, Großveranstaltungen müssen aufhören. Dann war noch lange die Frage in Berlin, was ist eine Großveranstaltung? Dann hörte man, okay, das erste, die ersten größeren Theater machen dicht. Also sie sind die ersten im Shutdown drin gewesen und, deutlich jetzt zu sehen, sie sind die letzten, die rauskommen. Und man kriegt zwar manchmal mit, okay, es findet das statt oder Gabi sagt sie, also so, es war jetzt offen, es gibt Picknickkonzerte oder was ich was, Mark Foster spielt im Autokino. Die Veranstaltungsbranche, das, also die ist nicht wieder, die ist nicht wieder im Business, die findet nicht statt.
Ich würde sogar sagen, dass dieses, keine Ahnung, es gab auch so ein Mia-Picknick-Konzert oder sowas in der Art, dass, wenn man das hört, das kriegt natürlich auch, das kriegt natürlich Schlagzeilen,
dass
singuläre Veranstaltungen sind. Und dann steht leider sofort wieder der Eindruck, naja, siehst du, geht doch.
Ja, ja, absolut.
Das ist sogar ein bisschen fatal. Ich glaube, es ist vielleicht sogar sinnvoller, wenn ich nicht den Newsletter vom Piano-Salon Wedding kriegen würde und dann automatisch davon ausgehe, hey, spielen doch alle wieder.
Ja, ja, genau.
Nein, da haben sich auch wirklich alle, all die Veranstalter, die sich jetzt eben gerade bemühen, also in der Waldbühne sind das Semmelkonzerts, Landstreicher haben diese Picknickkonzerte gemacht, alle haben, der Tenor war überall, das machen wir jetzt. Einfach auch, weil wir es gerne machen. Also ganz viele Leute, die ich halt kenne, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, machen das wirklich mit sehr viel Leidenschaft und sind auch einfach gerade, also wirklich traurig, dass sie nicht ihrem Job nachgehen können. So, also so ein bisschen Beschäftigungstherapie und natürlich einfach auch, um Kultur bieten zu können. Aber das ist allen ganz wichtig, ist zu betonen, das darf nicht das Signal setzen, dass, wie du gerade sagst, oh, geht doch schon wieder, tut sich doch was. Also rein wirtschaftlich, und darum ging es ja bei der Demo, wirtschaftliche Forderungen, trägt sich das nicht so.
Das hat man auch schon ein paar Mal gelesen, sechstgrößter Wirtschaftszweig Deutschlands.
Das, also sechstgrößter Wirtschaft, und ich glaube, die Wirtschafts-, also ich habe es ja irgendwo aufgeschrieben, Grönemeyer hat eine Rede gehalten, tatsächlich, jetzt kommt auch noch Grönemeyer vor.
Nein, ich bin auf sehr Grönemeyer
schon, freundlich. Ne? Ja, ich auf jeden Fall.
Ich habe CDs von dem
Mann. Ja, ich, ja.
So weit musst du nicht gehen.
Ich wollte gerade anfangen, Halt mich zu singen. Ja. Grönemeyer hat gesungen, Halt mich noch ein bisschen. Und er hat gesagt, es ist die Wirtschaft, es ist das sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland mit 1 Million direkt Beschäftigten. Und,
Chat, was wollte ich gerade sagen?
Die Wirtschaftsmacht der deutschen Veranstaltungsbranche ist größer als die aller drei, jetzt an unsere ehemaligen Hörer, Fußball-Bundesligen gemeinsam. Es ist wirklich groß. Es ist der drittgrößte Veranstaltungsmarkt der Welt. So, also wir können, also das ist irgendwie was, also da kann Deutschland auch was. Aber es ist groß, und ich glaube, so, es kommen auch so viele Künstler aus dem Ausland, die kommen, glaube ich, wirklich ganz gern, du korrigierst mich, Gabi, ganz gern nach Deutschland.
Nein, absolut.
Weil es ein großer Markt ist, weil viele Leute da sind, weil es viele Hallen gibt, weil es wahrscheinlich auch, weil man jede deutschsprachige Stadt innerhalb einer Nacht im Nightliner erreichen kann. Ist ein großer Unterschied, glaube ich, zu USA.
Weil es Club Mate gibt.
Weil es, was?
Club Mate.
Club Mate, ja. Stimmt, es gibt Club Mate.
Das ist sehr gut.
Ja, es gibt hier das alles.
Gibt es im Ausland nicht?
Nee, gibt es tatsächlich. Also ist ja einfach nur so ein Running Gag, kriege ich immer wieder mit von Künstlern, die hier touren, die sagen, oh, Club Mate, wenn das im Backstage ist.
Lustig, alle meine Stand-Up-Comedians, die ich so kenne, abends, wenn ich da mit meinem Bier dann öfter schäme, die trinken, die saufen alle Club Mate. Ich glaube, Club Mate ist vielleicht wirklich ein gutes Getränk vor einem Auftritt. Ja, also dass es alles gibt. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann wird sich die Kultur in Deutschland, die Kulturlandschaft sehr verändert haben.
Würde die Kulturlandschaft dann auch eurer Meinung auch so ein bisschen in Deutschland ins Hintertreffen gegenüber anderen Ländern kommen? Weil wir ja schon gesagt haben, dass Österreich das vielleicht besser regelt oder so. Sind wir dann so ein bisschen so, verlieren wir dann ein bisschen unseren Status als beliebter Auftrittsort?
Ja, vielleicht, oder?
Ja, ich denke schon.
Hm. Und
dann kommt keine Phoebe Bridges mehr.
Ärgert dich, da würde ich mich tatsächlich mal auf ein Konzert hinreißen.
Habe ich mir eben aufgeschrieben. Damit könnte ich Bernie.
Ja, das wäre seit langem mal wieder was, wo ich echt hingehen würde. Sag mal, wenn du das hörst zum Beispiel, dass so viel Wert auch, weil wir gerade den Vergleich hatten, wie er Grüne war, so viel Wert darauf gelegt, dass entweder wieder Leute ins Stadion kommen und Fußball weitergeht, es muss weitergehen und hier Nations League und was weiß ich. Ärgert dich das, dass du denkst, scheiß Fußball und scheiß Sport, alles geht weiter, ständig liest du nur, wie reinstalliert man die NBA und die Fußball-Bundesliga, was ist denn mit meinen Konzerten und meiner Musik? Oder setzt du das gar nicht in Vergleich?
Nee, ich bin da, glaube ich, generell nicht so. Also ich denke, also es sollte halt zumindest, man sollte sich halt dessen klar sein, dass es für ganz viele Menschen also wirklich eine ganz, ganz wichtige Berechtigung hat. Für mich ist das Fußball jetzt nicht so, für jemand anders hat das halt wahrscheinlich eine wahnsinnige Berechtigung. Also weiß ich ja, ne, dass das sehr vielen Menschen sehr wichtig ist. Sauer macht mich das deshalb nicht. Also so, wir müssen halt alle irgendwie gerade zurückstecken. Ich bin so ein bisschen, also ich wurde so ein bisschen fuchsig, als wir aus diesem, das war ja nicht wirklich ein Lockdown, aber so diese Phase, wo klar, wir sind jetzt erstmal alle zu Hause und alles macht zu. Als es dann so langsam wieder losging und dann machten die Geschäfte auf und die Friseure und so, wenn dann so um mich herum so eine Stimmung herrschte, so von wegen, oh, so alles fast wieder normal, so da werde ich so ein bisschen fuchsig. Also wenn ich so das Gefühl habe, solange irgendwie der Konsum geht und ne, wir können ins Geschäft gehen und ja, vielleicht einmal die Woche irgendwie ins Restaurant an der Ecke, das ist für mich dann einfach ganz wichtig, also so, dass Leute auch wissen, dass es halt ganz, ganz viele Menschen gibt, für die das noch keine Normalität darstellt. Und dass das halt auch ernst genommen wird. So. So vergleichen tue ich da nicht so, aber ja, ich finde halt einfach, man soll es halt nicht vergessen. So.
Ja, ich bin sicher auch jemand, der das der's eher runterspielt, also mein eigenes Bedürfnis oder das Bedürfnis vielleicht auch meiner Mitmenschen hier, dann gehst halt mal nicht auf ein Konzert oder fährst halt mal nicht in Urlaub oder so. Mhm. Weil ich mich so ein bisschen, naja, so der die Egozentrik dahinter stört, dass Leute nicht akzeptieren, dass sie halt mal wegen sowas, und wie gesagt, ihr habt ja selber Angehörige verloren, du hast ja irgendwie deinen Vater verloren, haben wir auch schon hier im Podcast gehört, dass dann einfach quasi das, wie sagt man so, das Gewohnheitsrecht so stark ist, dass man denkt, ich will aber jetzt hier und ich möchte das jetzt aber so. Das stört mich. Man übersieht natürlich aber schon, dass es einfach bei der Branche nicht darum geht, dass du jetzt auf ein Konzert gehst, weil dir langweilig ist und morgen, sondern dass da einfach Existenzen dran hängen. Genauso viele Existenzen wie der Friseur, der nicht aufmachen konnte oder sonst irgendwie so. Das lasse ich, da muss ich mich selber auch mal ein bisschen an der Kantare nehmen, um mir einzugestehen, okay, also Verzicht auf, es geht nicht nur um Verzicht auf, ja, jetzt gehe ich auf ein Konzert oder ich kann das nicht so machen, sondern es geht tatsächlich auch um Existenzen. Bleiben wir aber trotzdem, ich wollte das nur dazu sagen, weil ich auch mal selbstkritisch mit mir sein wollte.
Und nein, ich
neige auch immer dazu zu sagen, ah, jetzt komm, habt euch doch nicht so.
Nein, also ich betone da auch wirklich immer wieder, wenn ich in die Diskussion reingehe, mir geht es jetzt im Moment gar nicht so doll um mich. Also, weißt du, so dann gehe ich halt mal, ich meine, ich gehe im Jahr auf, weiß ich nicht, 50 bis 80 Konzerte.
Wow, das
mache ich dann jetzt halt mal nicht, ne? Aber geht dann auch letzten Endes, also es geht natürlich alles, um Gottes Willen. Also wir haben hier alle ganz andere existenzielle Themen hier gerade vor der Brust, so. Aber es ist halt, ja, ich finde halt, dass es dass man es halt nicht vergisst, dass es halt da wirklich, wie du sagst,
existiert. Es geht ja letztendlich auch, um was geht es? Es geht um Geld. Es geht darum, dass ja. die Branche, ähnlich wie andere, wie die, weiß ich nicht, wie die Lufthansa, am Leben, ja, aber dann, es geht darum, dass das nicht vergessen wird, dass es Geld da gibt, dass es die einfach noch gibt, wenn das Leben weitergeht, dass das Leben bitte damit weitergeht.
Okay, ich wollte aber eigentlich
genau, darauf,
jetzt vergessen wir mal das Geld und jetzt vergessen wir mal die Objektivität und jetzt können wir mal jammern oder jetzt können wir mal bedauern oder jetzt können wir mal zurückblicken. Das müssen wir uns schon auch erlauben.
Natürlich.
Und da bin ich vielleicht manchmal zu streng, aber in dem Fall, dafür sind wir hier, mal zu gucken, was fehlt uns denn eigentlich. Dir fehlt sicher bei 80 Konzerten im Jahr mehr als mir, bei 3 Konzerten im Jahr. Aber sag doch mal, was dir am meisten fehlt. Außer natürlich, dass du den Künstler live sehen kannst, weil das versteht sich ja von selbst, dass das ein Verlust ist.
Also du meinst jetzt, was, wenn ich jetzt so, was ich daraus ziehe, wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe? Ja. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass da gibt es natürlich auch Abstufungen. So manchmal gehe ich halt einfach hin, weil ich mir das angucken kann und aus Interesse. Dann gibt es Künstler und Veranstaltungen, bestimmte Festivals oder so, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich im allerbesten Fall komme ich nach Hause und das kann der Rüdiger vielleicht auch ganz gut von außen beurteilen, kriege ich dann auch öfter gesagt, so, dass ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Ich fühle mich da so für einen kurzen Moment so aus meinem Alltag rausgenommen und auf, ich sag jetzt wirklich mal so ein bisschen auf so eine andere Bewusstseinsebene gebracht. So. Und das passiert bei mir immer, wenn da was entsteht zwischen Künstler und Publikum, im Publikum in sich. Also ich sag das auch, ich weiß ja auch von dir, Rüdiger, hat gesagt, dass du nicht gerne in Massen bist. Ich gebe wirklich zu, solange es friedlich ist, bin ich auch total gerne in der Masse. Mhm. Ich finde auch dieses, deswegen tatsächlich tue ich mich mit diesen Social Distance Konzepten so, ne, jeder soll an seinem Platz. Ich finde das total weird. Ich finde das voll seltsam. So. Und ich habe einen Großteil meiner wirklich engsten und besten Freunde habe ich kennengelernt, weil wir zufällig nebeneinander auf einem Konzert gestanden sind und gewartet haben, dass es losgeht und uns unterhalten haben. Da sind also wirklich lifelong Friendships und Ehen draus entstanden.
Das stimmt. Das stimmt.
So. Weil wir haben uns auch das erste Mal geküsst, nachdem mein Mann mich damit beeindruckt hat, dass er in Leipzig auf der Straße mal schnell Gästeliste für ein Konzert klar gemacht hat.
Was ich, glaube ich, von nicht allzu langer Zeit im Brennerpass erzählt habe. Vor zwei Wochen her oder sowas. Ja, so war das.
So. Also das ist schon wirklich einfach ein wichtiger Teil meines Lebens. Die Musik, das Miteinander mit anderen Menschen und
Ja. Wir werden ja gleich bei unseren Top 5 Veranstaltungen sehen, dass auch ich nicht aus Stein bin.
Gut.
Ich habe es tatsächlich einfach nicht so mit Menschenmassen gemacht. Ich will es nicht eine Phobie nennen, aber.
Hast du denn mal Angst gehabt in Menschenmassen? War dir irgendwann mal eine Masse unheimlich? Oder merkst du hier irgendwie die Stimmung, die jetzt hier aufgegangen? Ich habe irgendwann mal so ein Ben Becker-Video gesehen, wie er in Rammstein, ein Böse-Onkels-Konzert anmoderiert. Wo ich denke, oh Gott, um nichts in der Welt möchte ich da. Aber das ist jetzt ein hartes Beispiel.
Du kommst gleich mit den Extremen.
Also ich kann. Also da habe ich wahrscheinlich auch irgendwie Glück gehabt. Ich war noch nie irgendwie so wo drin, wo ich das Gefühl hatte, so ich, also immer so in Ansätzen, wenn ich so wo bin und es wird jetzt einfach gerade sehr eng und ich muss jetzt gucken, wie komme ich da wieder raus, finde ich das auch komisch. Ich habe mich nur einmal nicht so richtig wohl gefühlt und das war mein erstes Konzert, nachdem der Anschlag in Paris aufs Bataclan war. Mhm. Und da habe ich wirklich gemerkt, habe ich auch kurz überlegt, gehe ich jetzt, gehe ich nicht. Und aber so ein bisschen so, wie wenn man vom Fahrrad fällt. Ich hatte das Gefühl so, ich gehe jetzt mal schnell wieder hin und gucke, wie sich das anfühlt und war da bei Royce and Murphy im Tempodrom. Und das war so ein Abend, da habe ich schon gemerkt, also sobald einer mal irgendwie so schnell an mir vorbei wollte oder mal so gerempelt hat von hinten, da habe ich mal so kurz so mich unwohl gefühlt. Aber ansonsten, ich habe, glaube ich, auch einfach Glück gehabt. Also ich war noch nie wo zu sehr, es zu eng war. Ja.
Also so, die Angst habe ich auch nicht. Es ist einfach nur so, dass ich einfach nicht so gern von Fremden berührt werde. Außer
auf Kuschelpartys.
Außer auf Kuschelpartys bei der Thai-Massage. Hätte ich nicht. Hätte ich mir jetzt sparen können, den letzten Kommentar. Aber es ist schon so, dass, ich weiß nicht, aber das geht vielleicht jedem so, der auf Konzerte geht. Oder vielleicht könnt ihr mir gerne widersprechen. Ich habe das Gefühl, dass egal wo ich stehe, und ich probiere verschiedene Varianten aus, ich stehe ganz links, stehe vorne bei der Box, stehe in der Mitte, stehe hinten beim Dings. Egal wo ich stehe, irgendjemand denkt, wo der steht, das muss der Weg auf die Toilette sein. egal, wo ich denke, hey, Moment, die Toilette ist hier hinten links, es ist unmöglich, dass du an mir vorbei musst, wenn du jetzt aufs Klo oder Getränke holen gehst, aber der Weg irgendwo hin führt immer komischerweise an mir vorbei. Das ist so mein Gefühl. Vielleicht nehme ich mich da auch zu wichtig, aber ich habe das Gefühl,
ist vielleicht
irgendwas strahle ich aus wie...
Nein, das kenne ich aber auch.
Das kenne ich auch. Ich muss überhaupt zu den Leuten, die wahnsinnig auf die Toilette müssen. Ich kenne das gut aus der anderen
Richtung. Weißt du, wie oft du schon insgeheim an mir vorbei
ich, ja.
mit deiner verschwitzten Schulter
sorry
mir den Nacken gerieben hast.
Ja.
Okay, gut. Jetzt kommen wir zu den Top 5 Veranstaltungen.
Oh mein Gott.
Das ist so fucking subjektiv und ich glaube, ich vergesse die wahren besten 5, wenn ich jetzt das gleich sage, aber ich will gar nicht anfangen. Gabi, möchtest du uns mit deinen
5?
Ja. Erlaubt ist alles, wo Leute sind, wo mehr als... Wobei ich habe schon gut Konzerte vor 2 Leuten gespielt, insofern alles ist erlaubt, wo mehr als ein Mensch im Publikum ist.
Okay. Die fünf besten und wichtigsten so.
Ja. Oder was dir gerade einfällt. Oder wie es dir gerade geht. Das kann sich in einem halben Jahr wieder ganz anders anfühlen.
Also das war auf jeden Fall definitiv 2017 war ich beim Glastonbury Festival. Das ist ja natürlich wahrscheinlich auch, glaube ich, dann direkt die größte Veranstaltung ist, auf der ich jemals war. Also ich glaube, es ist wirklich das größte Festival, auf dem ich jemals war. Aber das war natürlich auch das Ganze drumherum. Und dass wir überhaupt Tickets gekriegt haben, Freundin von mir, also wirklich mit absolutem Glück Tickets geschossen. Die sind ja immer so.
Wer hat da gespielt?
Die Headliner in dem Jahr waren jetzt noch nicht mal so sehr mein Ding. Warte mal, das waren Ed Sheeran.
Berlin haben wir gerade geredet. Das ist der Moment. Das ist der Moment, wo jetzt alle abschalten.
Radiohead und Foo Fighters. Mhm. Wobei ich jetzt zum Beispiel auch die Foo Fighters nicht gesehen habe, weil das so ein Moment war, wo wir festgestellt haben, wenn wir da jetzt nur in die Richtung von der Pyramid Stage gehen, wird es zu voll. Mhm. Also das war schon, da war irgendwie klar, da war kein Durchkommen mehr. Aber da kannst du ja auch auf Bühne XY gehen und siehst irgendwie, weiß ich nicht, wir waren Radiohead, haben wir ein bisschen geguckt, dann war es auch irgendwie eng und schon so ein bisschen müde und sehr ruhig. Dann sind wir halt hoch zur Parkstage gegangen und haben uns die Flaming Lips angeguckt. Ich habe Father John Misty im Zelt gesehen, wo irgendwie alle und auch so große englische Kerle im völligen Liebestaumel waren und den dann so abgeknutscht haben, als der in die Menge kam. Also mehr die Jungs als die Mädels. Ich habe da Lord gesehen, wir haben die Bee Gees gesehen, was sehr lustig war, was ich jetzt gar nicht gedacht hätte. Wir haben auch tatsächlich lustigerweise dann das Absurdeste, was mir dann passiert ist, dass dann meine Freundin und ich bei Ed Sheeran dann angefangen haben zu weinen. Nicht jetzt, weil wir Ed
Sheeran... Passiert mir ständig, aber...
Weder, weil wir ihn so schrecklich, noch weil wir ihn so schön fanden, sondern weil es einfach dann irgendwie so der letzte Abend war. Und wir so, stimme hier bei Ed Sheeran und weinen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das mal passiert. Aber das war so viel friedlicher, als ich gedacht hätte, dass es wäre. Also ich habe mich da wahnsinnig drauf gefreut und habe gedacht, dass das... trotzdem wahrscheinlich so eine English Lads, so ein bisschen rüpelig und so, ne? Und ich muss als Frau ein bisschen auf mich aufpassen. Das war gar nicht so. Es war wirklich eine totale Hippie-Stimmung. Und die, wir haben im Ort bei einer Frau gelebt, die war zertifizierte Priestess of Avalon. Und die hat uns erklärt, dass auf der Worthy Farm, auf der das ja stattfindet, dass das einer der größten Knotenpunkte positive Energielinien auf der Welt ist. Und da war ich so ein bisschen, tendiere ich dazu, ihr zu glauben. So. Das war das. Dann, also auf jeden Fall würde ich sagen, 1992, als ich 15 war und Prince in der Olympiahalle gesehen habe, und das war das erste Mal, dass ich dass ich mich angestellt habe und so in der zweiten, dritten Reihe auf dem Konzert war und Prince das erste Mal ganz von nahem gesehen habe, und das hat mich, glaube ich, für den Rest meines Lebens, also sowieso, dass ich sowieso mein ganzes Leben lang Prince-Fan sein werde, und dass ich dann doch festgestellt habe, so ganz vorne ist total geil. So, wenn ich wirklich so jeden Gitarrengriff damit angucken kann.
Da kannst mich ja letztlich auch von jedem Konzert, vor dem ich wirklich Angst vor Leuten und Stimmung und Musikern habe, immer überzeugen, wenn du mich in die erste Reihe stellen könntest, wenn es so einfach ginge und ich den Leuten beim Instrumentieren zuschauen kann. Und zwar ganz genau, auch gerade, weil ich ja irgendwie selber auch Gitarre spiele, irgendwie zu sehen, was die da so treiben, da gefällt mir eigentlich alles. Da kannst mich also vielleicht nicht zu Rammstein stecken oder so, aber da kannst du mich auch zu Ed Sheeran stecken. Und dann gucke ich den Session-Musikern dazu und denke mir so, holy shit, sind die gut.
Der hat ja noch nicht mal Session-Musiker, der steht ja wirklich ganz alleine auf der Bühne, der kleine Mann.
Na, woher kommt die Musik?
Der macht das alles mit Loop und so. Ja, das wirklich? Wusste ich. Ja, wir waren, wir standen beim Glastonbury und wir so, okay, wo ist die Band? Oh mein Gott, er hat keine Band. Er steht da wirklich ganz alleine. Oh. Das muss man ihm.
Das war der Moment, wo wir anfingen, neu über Ed Sheeran
nachzudenken. Also ich weiß nicht, ob er inzwischen, ob er das auch unterschiedlich macht, aber als ich ihn da gesehen habe, war er da und das klang sehr fett. Und ich so, ey, der spielt ja gar nicht mehr alleine. Ich habe gehört, der steht alleine auf der Bühne. Und dann kam er so um die Ecke und stand er dann da doch alleine.
Es geht mehr um Ed Sheeran heute in dem Podcast, als wir erwartet
haben. Als wir, ja.
Er nimmt jeden Teil der Sendung und kriegt ein eigenes Segment.
Das ist, so funktioniert Ed Sheeran.
Ja, schleicht sich ein in all unser Leben.
Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, kann ich sehr gut verstehen, dieses erste Reihe-Dings. Aber ich weiß halt auch, dass, ich weiß halt auch von dir oder über Rüdiger, dass du halt wirklich dann auch gerne früher auf Konzerte gehst und dir Mühe gibst, in der ersten Reihe zu stehen. Und das ist mir tatsächlich, das ist mir zu anstrengend.
Aber da lernt man ganz tolle Leute kennen.
Ja, also so vermutlich hast du recht.
Nee, aber du, das ist auch anstrengend. Aber das ist dann wirklich so, das mache ich auch nicht für jeden. Also das, da gibt es so eine Handvoll so Leute, wo ich jetzt sage, okay, da weiß ich auch, da muss ich früh hin, damit ich früh vorne stehe. Ich hasse Durchdrängeln. Ich hasse das wirklich, weil ich mag das auch nicht, wenn das jemand bei mir macht, so, wenn ich da irgendwie, ne, 3-4 Stunden irgendwie gewartet habe, um da vorne zu stehen, kommt einer so, sorry, so, das mag ich nicht und tatsächlich stehe ich auch einfach wirklich gerne ganz vorne am Gitter, weil es halt dann wenigstens von vorne immer
absolut easy ist.
Absolut,
ja, so. Das verstehe ich sehr gut.
Das hat übrigens ein Freund mal mit mir gemacht, um das als kurzen Einschub, Seed in der Wald, nee, Wuhlheide und mitten im Konzert und der hatte was getrunken, der hatte was gekifft. Und der ist eh ein großer, breiter Kerl und hatte noch eine Basecap und eine Sonnenbrille auf und einen Rucksack und sagte, komm, wir gehen jetzt da vorne. Ich sag, wir gehen jetzt vorne, komm einfach hinter mir her. Und
oh, Leute mit Rucksack.
Das war so schlimm. Und das Schlimme ist, von ihm selber waren die Leute noch überrannt und konnten nicht reagieren und ich so ein bisschen hinterher getrottet und ich hab's dann abgekriegt. Es war
wie viel Kinnhaken ich schon von Rucksäcken auf Konzerten bekommen habe.
Ja, na gut. Okay.
Okay, weiter. Okay, ich versuche jetzt auch nicht alles so lang zu machen. Dann würde ich sagen, muss ich sagen, also es ist nicht nur eine Veranstaltung, aber als ich 2018 habe ich einen Großteil der Europa-Tournee von Jack White gesehen. Mhm. Ich glaube, es waren 9 Konzerte. Und das würde ich zusammenfassen als ein Ding, was ich gemacht habe, was einfach völlig irre war, weil jedes Konzert, jedes Venue, ich glaube, besonders doll fand ich es in Paris im Olympia, den zweiten Abend, das waren 2 Abende hintereinander. Aber auch dieses, das war sehr abgefahren. Und ähnlich, ich glaube, im gleichen Jahr, gut,
Jahr zu Hause. Du warst nicht viel zu Hause, Schatz.
Habe ich Arcade Fire 3 Abende hintereinander in der Wembley Arena in London gesehen, wo sie diese Innenraumbühne hatten, also so eine 360-Grad-Bühne. Es gab jeden Abend einen anderen Gast und
Stimmt, Florence war auch da.
Ja, ne? das war so der
Running. Culture Club, oder?
Ja, Boy George war da, Jarvis Cocker. Chrissy Hynde von den Pretenders und das war auch tatsächlich so, dass ich das erste Konzert okay fand, das zweite besser und dann wurde es so immer besser irgendwie.
Ich muss sagen, Arcade Fire ist nicht eine meiner Bands, die ich immer regelmäßig höre und auf einem Konzert war ich auch noch nicht, aber ich war mal in diesem Michelberger Hotel und dann sind die nach einem Konzert in der Wuhlheide da noch hin.
Ha!
Und haben ich hab dir gesagt, Bernie war da.
Und haben da so eine Midnight-Session gespielt mit so Punk- und Punk-Songs, Surf-Songs, die ihnen gut gefallen. Und dann habe ich, glaube ich, verstanden, warum Leute so mitgerissen sind von dem Kollegen Butler und Freunden irgendwie. Weil ich konnte es nicht verstehen. Anhand der Musik hätte sich mir das nicht entschlossen, anhand der Musik, der Studiomusik, die sie machen. Aber die, also wirklich diese, ja, ich sag's ganz banal, diese Begeisterung, diese fast kindliche Begeisterung, mit der die Musik gemacht haben, dachte ich so, oh, I get it. Und ich nehme an deiner Reaktion nehme ich.
Das war ein schwer traumatisierender Abend, ja.
Nicht warst?
Nee, wir sind nicht mehr reingekommen. Wir standen auf der Gästeliste, aber dadurch, dass wir vorher halt auf dem richtigen Konzert in der Wuhlheide, weil du drin warst, sind wir nicht mehr reingekommen.
Unverdient, dass ich da war. Aber ich war auch gar nicht wegen, ich war wiederum nicht wegen Arcade Fire da, wie ungerecht, ne?
Ja, nein, aber guck mal, ich meine, du sagst irgendwie, das hat da
nicht Fußball oder so.
Aber ich finde das schon wieder super, wenn du sagst, da war ich und ich bin jetzt nicht Fan von denen, aber das hat was mit mir gemacht und habe ich was verstanden.
Ja, das hat mich völlig begeistert.
Und dann finde ich das schon wieder super, dass du da warst und gönne dir das.
Ja, ich habe mich fast erotisiert, möchte ich sagen, dieser Auftritt. Da habe ich auch Grauburgunder richtig zu schätzen gelernt nach dem Abend. Aber letzte Story gut. Von
heute. Okay. Okay, 5. und letzte?
Ja.
Ja, okay. Da würde ich dann jetzt tatsächlich einfach, weil es jetzt doch so ein Einschnitt war, das letzte richtige Konzert nehmen, auf dem ich dieses Jahr war. Und das waren The 1975 in Manchester, in der Manchester Arena.
Oder auch den schönen Regenbogenpulli trägst heute.
Ja.
Ja.
Wie immer.
Ja.
Ja, so. Einfach weil das und auch der ganze Abend drumherum, da haben wir The 1975 geguckt, 20.000 Menschen, dann sind wir rübergegangen in so einen ganz kleinen Club in Manchester, der Yes heißt und auch ein sehr schöner Club war. Und da hat dann Joe Talbot von den Idols 3 Stunden lang krassen Hip-Hop aufgelegt. Es war ein sehr guter Abend.
Ach, wenn ich krassen Hip-Hop auflegen höre, dann fallen mir auch gleich wieder ein paar Veranstaltungen, die ich hier noch auf die Liste gehört hätten.
Ha, ich will euch hören.
Darf ich mal zwischen euch?
Bitte, natürlich. Bitte, ja, das ist ja nicht zum Aushalten sonst.
Ich muss dazu sagen, wenn jetzt irgendwie so der Eindruck entsteht, hey, der Bernie, der geht nicht auf Konzerte, steht da nicht irgendwie, in der hat mal bei MTV gearbeitet. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich so gerne auf Konzerte gehe, weil ich eine Zeit lang, also in den Jahren, wo ich bei MTV gearbeitet habe, und ich habe ja nicht nur bei MTV gearbeitet, sondern auch noch bei Plattenfirmen und so, wirklich da auf sehr vielen Konzerten war und das sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt und das leider, das klingt sehr verzogen, man einfach denkt, jetzt muss ich schon wieder auf ein Konzert heute.
Ich verstehe das total.
Und was tatsächlich auch mein Job war zum Teil. Und es hat es mir ein bisschen verlitten. Und es gab oft so natürlich totale Privilegien, die ich dann nicht mehr zu schätzen wusste. Zum Beispiel, als ich das erste Mal hätte die Libertines sehen können oder Block Party, lauter Bands, die ich davor entweder super fand oder danach noch, aber die Bands noch in einem sehr jungen Stadium waren und ich dachte, ah, schon wieder eine Newcomer-Band und so, ja, ich setze mich an die Bar. Oder auch, als ich die White Stripes das erste Mal gesehen habe und nach 20 Minuten gegangen bin und gesagt habe, ah, ich glaube, es wird nichts. Die Schlagzeugerin hält den Rhythmus nicht gut.
Die White Stripes, habe ich gar nicht in meiner Liste drin. Ja.
Und mich da einfach auch, bis der Job so ein bisschen zu ignorant und zu abgebrüht auch gemacht hat. Und ich weiß auch noch, wobei das bereue ich gar nicht so sehr, ich hatte dann auch endlich mal Tickets für die Rolling Stones, endlich mal die Rolling Stones sehen. Und dann war ich so ganz gut drin, irgendwie Olympiahalle, München war das. Und dann plötzlich fing sie mit so einer Blues-Jam-Session an. Und dafür muss ich sagen, Rolling Stone-Puristen werden mich jetzt wahrscheinlich, wenn wir Hate-Mail schreiben, aber dafür habe ich die Stones noch nie so wirklich geschätzt, für wie sie mit Blues-Originalen umgegangen sind und die interpretiert haben. Dann bin ich dann gegangen, dachte ich so, okay, es ist eine Sommernacht, ich gehe jetzt Menschen treffen, die nicht Stones hören. Weil es hat sich nicht richtig angefühlt, hat sich auch nicht richtig angefühlt, dass ich hier eine Karte geschenkt bekommen wäre, andere irgendwie 100 Euro ausgeben und ich wusste es wirklich nicht zu schätzen. Genau, aber Entschuldigung, das ist nur als Einführung. Was ich nie vergessen werde, sind meine ersten Konzerte, die quasi Hand in Hand gingen mit meinem ersten, mit dem Führerschein.
Ja, klar.
Die aber nur am Rande erwähnt, das waren Tom Petty, The Cure und Danzig. Oder Danzig.
Und die hast du dann alle in Autofahrreichweite gesehen?
In München, ja.
In München, ach klar, ja. Natürlich.
Aber das erste Konzert, auf dem ich wirklich war, das war Niki, bayerisches Cowgirl-Tour.
Ich finde es schon, dass du bei Niki schon losgelacht hast. Ich dachte, jetzt kommt Niki and the Doves. Nein. Oder? Ja.
Nein.
Nee, du wusstest sofort, wer gemeint ist. Ne?
Ja, Benni mit dir tanzt?
Ja, genau. Klar. Da muss ich meine Schwester. Schwester.
Ey, das wird mir jetzt gerade klar. Ich meine, ich sitze ja unter Bayern, natürlich. Ja.
Okay, aber das ist nicht das Highlight. Gut. Das eigentlich richtige erste Konzert, was ich war, war tatsächlich auch die Band, die ich zu dem Zeitpunkt am meisten gehört und am meisten vergöttert habe, für die ich mir wochenlang vorher schon aus abgeschnittenen Socken Schweißbänder gemacht habe, was die damals nicht einfach so zu kaufen gab, wo ich mir vom meinem Nachbarn, also dem Nachbarn meiner Oma, der Boxer war, und Metal-Typ Headbangen beibringen lassen habe und das Konzert so antizipiert habe wie nie wieder ein Konzert nachher und es auch genau das geworden ist, was ich mir vorgestellt habe. Das war Metallica Justice for All Tour, 3. November 1988 in der Donau Arena in Regensburg, die es mittlerweile nicht mehr gibt, vor Band Queensryche. Und es war alles, was ich mir je erhofft habe. Und das war so, also das ist mir nie wieder passiert, dass ich dachte, das wird das Konzert meines Lebens und genau war es. Also so das ist nie wieder so eingetroffen, genau in der Intensität und so. Weil es einfach meine Heroen waren. Das ist so, als würdest du, keine Ahnung, manche Leute, wenn sie Bob Dylan das erste Mal live sehen oder sonst irgendwie. Aber für mich war James Hetfield, das war mein Bob Dylan, wenn man so will. Das waren einfach, das waren Ikonen.
Hast du das Ticket noch, weil du das Datum noch weißt?
Nee, das musste ich, habe ich nachgeguckt.
Ich wollte gerade sagen, oder hast du es gegoogelt?
Ja, das habe ich nachgeguckt.
Ist gar nicht, ja, ich habe auch versucht, was zu googeln. Das war nicht so leicht.
Das einzige Ticket, was ich noch habe, aktiv, ist das Ticket vom allerletzten Nirvana-Konzert, was es je gab. Und das war in München, Riem, am alten Flughafen. Danach wurde die Tour abgebrochen und es war das letzte Nirvana-Konzert. Da habe ich das Ticket noch, lustigerweise. Ich habe nie Tickets aufgehoben. Das habe ich aufgehoben, zufällig. Ich könnte jetzt sagen, als hätte ich es gewusst, aber gut. das war es mal so ein bisschen mit Konzerten. Ich versuche mal aus der Konzertecke so ein bisschen auszubrechen, eine andere Veranstaltung zu nehmen. Ich war völlig von den Socken, aber das lag natürlich auch ein bisschen dran an dieser ganzen Mission, die ich da hatte. Ich habe 2015 eine Reportage über Lars Eidinger gemacht, die sich über ein paar Monate hingezogen hat, wo ich ein paar Mal getroffen habe, ein paar seiner Theaterstücke gesehen habe, auf der Artistik-Disco war etc. Und das war natürlich an sich schon aufregend, eine Reportage zu machen, über jemanden über längere Wochen zu begleiten. Das hatte ich vorher auch noch nicht gemacht, das war von Rolling Stone damals. Und dann lief gerade Richard der Dritte an, in der Ostermeier-Inszenierung, in der Schaubühne. Und ich durfte dieses Stück relativ früh sehen und hatte quasi Best Seats in the House. Ich kam da hin und ich hatte, will ich sagen, eine Scheu vor Theater, aber eine große Ehrfurcht vor Theater. Und ich komme da hin und dann sagt an die Kasse zu mir, der Herr Eidinger hat ein Ticket für Sie hinterlegt, Herr Meier. Mhm. Und dann war das richtig in der Mitte auf einem dieser steilen Balkons. Und dann fing das an, das Stück, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass da so ein Schlagzeuger, so ein Live-Schlagzeuger gespielt hat. Und es fing mit einer Konfettikanone an und es war von Anfang an totale Bambule. Und ich wusste auch, dass ich jetzt tatsächlich mal in einem Stück sitze, was gerade erst angelaufen ist, worüber viele Leute schreiben werden, was wahrscheinlich den Ruhm von Lars Eidinger noch mehren wird. Also ich wusste, da fängt was an. Ich bin jetzt Teil von was Bedeutendem. Und mich hat... Ich glaube gar nicht, dass ich jetzt heute noch mal reingehen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mal. Ich bin, glaube ich, 2015 in der perfekten Stimmung genau für das gewesen. Für diese Reportage, für Lars Eidinger, für die Schaubühne, für den Studioschlagzeuger, für alles. Es hat gepasst. Es war. It's a match. Und dieser furiose Anfang von diesem Theaterstück, das hat mich so umgehauen. Mhm. Das hat mich völlig in eine andere Dimension geschickt irgendwie. Wo ich nicht gedacht hätte, dass Theater das mit mir könnte, weil ich auch so eine Scheu vor Theater habe, dass ich irgendwie zu ungebildet bin, nichts verstehe, die Hintergründe nicht verstehe, habe den Dialog nicht richtig verstehe, das Shakespeare-Stück nicht gelesen habe und so. Und trotzdem, das hat mich mitgenommen.
Entschuldigung, fängt das auch an mit dem Monolog? Also, oder ist das anders da? Ist das dieses Now is the winter of our discontent?
Ich glaube ja, ich glaube, so fängt es an, aber ich glaube, danach kommen die von dieser Hochzeit oder was das genau ist oder von der Siegesfeier.
Von der Beerdigung, glaube ich sogar. Bin mir gerade nicht sicher.
Aber da wird gefeiert.
Dafür. Ja, ja, okay. Hauptsache Feier, genau.
Na gut. Ja.
Aber ich habe mich als ich das damals gesehen habe, ich habe mich gefühlt wie nach einem guten Konzert.
Ja, ich war auch richtig so, also nicht schweißnass wörtlich, aber innerlich schweißnass. Okay, dann jetzt wird es ein bisschen random ich muss andersrum. Genau. Rock in Riem 1994. Ich war nie besonders großer Festival-Fan. Auch beruflich waren wir immer bei Rock am Ring von MTV aus, als ich da gearbeitet habe. Und das verbinde ich halt viel mit Arbeit auch auf dem Festival. Und schon allein deshalb irgendwie, ja, musst du halt am Festival arbeiten. Ist irgendwie nett, weil man sieht viel, aber andererseits ist es halt doch Arbeit. Aber Rock in Riem, da hat quasi das noch am alten Flughafen Riem stattgefunden, dieses Festival. Später wurde es ja dann Rock im Park in Nürnberg draus. Mhm. Und dieses Line-Up war so irre, weil damals waren wir so richtig, das war so 94, da hatten wir gerade Abi gemacht. Dieses Line-Up, das ist, finde ich, so, deshalb muss ich es erwähnen, weil das Line-Up völlig crazy ist. Da haben gespielt Aerosmith, Peter Gabriel, Soul Asylum, Rage Against the Machine, Therapy, Clawfinger genauso groß geschrieben wie Rage Against the Machine.
The Breeders, ich war da auch.
Die Breeders, Galliano, Smashing Pumpkins.
Wahrscheinlich bist du an ihm vorbei zur Toilette.
Ganz klein, Radiohead im Billing. Das, das war noch nach der Pablo Honey.
Ja.
Und, aber auch so Namen wie Hooters, Bonnie Raitt.
Hooters.
Nina fucking Hagen, Extreme, Nationalgalerie und Very Special Guest, Stefan Eicher. Und jetzt möchte ich bitte wissen, wer ist Stefan Eicher?
Ich habe keine Ahnung.
Steht hier in Riesenlettern, Very Special Guest Stefan Eicher.
Vielleicht hatte der was zu tun mit dem Flughafen.
Who are you, Stefan Eicher?
Vielleicht war der Leiter Abflug.
Ja. Aber das finde ich sehr abgefahren, Benny, weil da war ich auch, 1994. Ich weiß, dass ich Clawfinger und die Breeders gesehen habe. Daran kann ich mich erinnern.
Was ich so interessant fand, ist, dass da eigentlich alle Bands waren, die gerade auf MTV liefen und die wir auch gehört haben.
Total.
Und Rage Against the Machine ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsbands und ich habe sie nur genau da gesehen und deshalb kriegt es schon eine besondere Erwähnung. Okay, ich mache weiter. Josef Hader, das erste Mal live gesehen im Regensburger Antoniussaal 1998 mit Hader muss weg.
Damn it. Ich habe eine neue Top 5.
Ich glaube, vorher wusste ich nicht, was Comedy ist oder was, auch vielleicht Stand-up oder was das andeutet oder vorausnimmt irgendwie. Platz 2, stellvertretend für ganz viele eigene Auftritte, die ich gemacht habe mit meinen Bands, bei denen ich wirklich viel Spaß hatte und mit meinen Jungs tatsächlich sowas wie ein Band of Brothers Gefühl hatte, war mein Abiball. Nein, nicht der Abiball, das stimmt gar nicht, sondern das Abi-Fest. Nach dem Abiball haben wir noch ein eigenes Fest veranstaltet und wir hatten eine Coverband mit dem dämlichsten Namen der Welt, die hieß Steht nicht fest, weil uns kein Name eingefallen ist. Dafür gehörten wir eigentlich schon Auftrittsverbot erteilt. Es war, glaube ich, Juni 93 und wie so viele Sachen, die ich zu schätzen weiß, die ich jetzt aufzähle, hat es nicht nur was mit der Musik zu tun, sondern tatsächlich auch was mit Frauen, die ich da kennengelernt oder wieder getroffen habe. Und das war ein besonders wilder Abend, was Frauen betrifft. Und es gab so einen Moment, der so signifikant ist. Normalerweise macht man ja Abitur oder man schließt irgendwas ab und checkt es nicht so richtig, was da passiert ist. Es hat eine Abi-Feier, Schule vorbei. Es kommt kein Moment.
Die Bedeutung wird einem später erst
klar. Wo man denkt so, okay, fuck, jetzt gehe ich nicht mehr in die Schule. Aber es war so. Ich war, glaube ich, haubitzenvoll mit Schnaps und Weed und was, keine Ahnung. Und wir haben mit dieser Coverband gespielt. Und wir haben auch okay Songs gespielt. Wir haben auch irgendwie Lenny Kravitz und Led Zeppelin und sonst was gecovert. Aber wir haben auch, irgendwer kam auf die Idee, wir müssten unbedingt verdammt lang her vom Bub spielen. Und es hat ja ein ewig langes Intro. Und ich habe damals Schlagzeug gespielt und da wird er ewig gesungen und es fängt er erst relativ spät im Song, nach 2 Minuten fängt er das an. Und so lange, bis es angefangen hat, habe ich mich vom Schlagzeug, weil ich habe Schlagzeug gespielt damals, hinter das Schlagzeug gelegt, auf den Rücken gelegt und habe einfach an die Decke von dieser Veranstaltungshalle geguckt, wo normalerweise Mähdrescher drinstehen und habe gedacht, okay, das war's jetzt also. Das war's okay. Jetzt also. Das war jetzt meine Schulzeit irgendwie.
Hat man dich da liegen sehen? War das abends?
Das war mir egal, wenn man mich da liegen sehen.
Alles klar, okay, frag nur so.
Aber ich wusste genau, wann ich aufstehen muss, wann mein Einsatz kommt zu dem Einstiegsriff von verdammt lang her.
Ja. Und das erinnert mich an Schulorchester, so, wo plötzlich, genau, wir hatten alle Pause und der Pauke gespielt hat, stand neben uns und wippte aber so mit dem Fuß. Was bin ich denn? Ich habe 112 Takte Pause. Ja.
Weiß nicht, ob Schwindig, aber auch sein Leben nochmal an sich vorbeiziehen lassen hat, während
er das stimmt, hat. Die Tragweite hat es nicht, das stimmt.
Das hat es tatsächlich für mich irgendwie.
Ja.
Genau. Ja, wenn ich sowas mit, was irgendwie mit Frauen oder Sex in Verbindung steht, dann wird nochmal ganz andere Veranstaltungen. Dann wird sogar ein langweiliges Basketballspiel von Alba Berlin irgendwie. Obwohl, das ist für zwei. Genau. Mein Platz 1 ist, ich schummel ein bisschen mit Veranstaltungen, aber ich war mit einer Frau, wo ich nicht dachte, dass ich mit der zusammenkomme oder dass ich die küssen darf, sagen wir es mal ganz pathetisch. Eine der ersten Verabredungen, die ich mit der hatte, hatten wir die irre Idee, wir gehen auf eine Karaoke-Veranstaltung zusammen. Mhm. Ich finde, Karaoke ist ja was relativ Intimes. Und wir waren auf diesem Karaoke-Abend, das gibt es jetzt nicht mehr, in Kims Karaoke in Kreuzberg, einer der schönsten Karaoke-Läden, in denen ich je war, kennt ihr das? Mhm. Es war ein koreanischer Karaoke-Laden. Das hat leider zugemacht, schon vor Corona. Und wir haben da zusammen mit dieser Frau, mit der ich sehr frisch zusammen war, sehr verliebt war, haben wir zusammen im Duett Eternal Flame gesungen.
Und hattet ihr Publikum? Waren da viele Leute?
Nee, viele nicht, aber es war Publikum.
Okay.
Man hat es zugeschaut. Aber ich war mir klar, so viel besser wird es nicht mehr.
Mhm.
In terms of Veranstaltungen. Das war mir völlig klar an dieser Stelle. Und danach haben wir Ed Sheeran gesungen.
Wirklich?
Nein, das war ein Scherz.
Schade.
Das war mein Nummer 1. Jetzt bist du dran.
Aber wir haben schon mal Eternal Flame miteinander gesungen.
Das stimmt. Und zwar auf der PlayStation.
Ja.
Das stimmt, Eternal Flame. Und ich habe dann irgendwann gesagt,
Im Battle gegeneinander.
Ja. Und da wurde eben gesagt, dass bei Veranstaltungen wird geschummelt. Da habe ich auch irgendwann geschummelt. Ich habe überhaupt keine Stimme mehr gegeben. Ich habe mich nur noch darauf konzentriert, die zu treffen. Aber mit ganz dünnen Stimmchen gesungen. Ja, um die Töne zu treffen. Mhm. Stimmt, ich erinnere mich. Okay, meine Liste. Pass auf, ich habe ja die Liste, wir nennen die ja Liste der besten Konzerte, aber auch der Life-Changing-Veranstaltung. Deshalb bei mir auf einem abgeschlagenen 5. Platz Jethro Tull Ich glaube, es war Oktober 1989 in Köln, in der Messe, heißt die auch Messehalle, ich weiß es nicht. Damals noch von Siegen aus mit dem, damals hieß das noch nicht Regionalexpress, deshalb hieß das, damals hieß das, weiß ich nicht, Zug. Von Siegen aus dahin gefahren, life-changing, insofern, ich glaube, ich fand das Konzert gar nicht so irre, zumal es auch bestuhlt war. Außer dann zu Locomotive Breath bin ich natürlich aufgestanden.
The Shuffling Madness. Dum, 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 runs the Locomotive Breath.
In der Tat.
Haben wir auch mit der besagten Schulband gespielt, daher.
Sehr gut. Ja. Hast du auch Querflöte gespielt? Auf einem Bein?
Ja, und nebenbei Schlagzeug, ne?
Ja, das erwarte ich von dir, Bernie. Ja. Genau, also zu diesem Lied bin ich natürlich aufgestanden, habe vor der Box gestanden. Also auf jeden Fall seit diesem Konzert habe ich einen Tinnitus. So viel zu life-changing. Okay. Ja, das ist böse. Aber wenn wir schon in Siegen waren, bleiben wir mal für Platz 4 in Siegen. Das Musical Hair in der Siegerlandhalle. Die Siegerlandhalle, bekannt von Wetten, dass? Und sonst nicht viel. Vielleicht war Niki auch mal da, ich weiß es nicht. Weil das, weiß ich nicht, das ich wäre da nicht hingegangen, aber mein Vater hatte damals eine Freundin, die gesagt hat, der Rüdiger muss da hingehen. Natürlich muss der Herr sehen. Und ich bin hingegangen und habe festgestellt, dass alle Leute, die ich an anderen Siegener Gymnasium und aus meinem eigenen Gymnasium toll fand, da waren. Das war wirklich der Beginn für mich an einer Art Theater, Musical, Veranstaltungshopping in Siegen, weil ich wusste, hier treffe ich die richtigen Leute und mich hat dieses Herr hat mir damals sehr gut gefallen. Ich hatte sowas zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht gesehen. Ich mache ein bisschen schneller weiter, ich habe hier ein bisschen durcheinander gemacht, meine Liste, Platz 3, Gabi, komm jetzt Konzert, wo wir zusammen waren, ich fasse das mal zusammen, weil die auch sehr geändert haben, einmal Gonzales and Friends in der Columbia-Halle war das?
Nein, das war im Columbia-Theater.
Im Columbia, das ist kleiner, ne?
Ja, das ist kleiner.
Im Columbia-Theater. Ein Abend, wo ich wirklich, wirklich, ich hätte jetzt fast gesagt, Bernie Meyer, ich hatte überhaupt keinen Bock auf eine Veranstaltung.
War nicht gut drauf.
Ich war nicht gut drauf. Nein. An dem Abend. Und dieses Konzert hat es wirklich rumgerissen. Es war wirklich so, weil es so, es war Feist war da, Peaches war da, Gonzales natürlich selber.
Ich muss auch sagen, dass Feist da war und ich glaube so das erste Mal so, also wir haben sie zumindest das erste Mal gesehen und es kannte sie keiner zum derzeitigen Zeitpunkt. Und sie kam auf die Bühne in einem weißen Strickkleid.
Genau.
Und spielte Gatekeeper. Und ich glaube, keiner, der da war, hat es je vergessen.
Ja, ich dachte, so, wo man ständig einen Moment hat, wer ist das und welche Dimensionen gehen denn hier gerade auf? Ein bisschen, genau, Arcade Fire würde ich jetzt in die Konzertreihe mit dir mit reinschließen, in der Wuhlheide, weil das auch zum ersten Mal war so, weil ich dann merkte, dass ich in diesem Abendstimmung mit Arcade Fire sowas in dieser Menschenmasse, ich war nicht in der Masse drin, ich habe drumherum gesessen, es war auch nicht, es war jetzt nicht, glaube ich, komplett ausverkauft. Ich habe mir das von ein bisschen weiter angeguckt, aber es machte sich eine unfassbare Stimmung breit.
Das sagt man ja gerne von Arcade Fire Konzerten, dass die so, also so liturgieartige Stimmung verbreiten.
Es,
ne?
Aber ich will es nicht, also es war auch so. Ja. Und ich habe auch festgestellt, dass das würde jetzt ein Abend, wo ich sagen würde, große Masse, aber ich mache auch keine großen Massen, aber es war kein Problem. Platz 3, Platz 2, wir sind jetzt wieder in der Masse, jetzt bestätige ich euch, das war das erste Mal, weil ich dachte, meine Frau ist so ein Profi da drin, in der ersten Reihe zu sein bei einem Konzert. Dieses eine Mal mache ich es auch mit. Und zwar, es war Jack White in der Verti Hall. Mhm. Ich habe alles gemacht, was man machen muss, kann man bestätigen.
Aber wirklich?
Ich war um 15:30 an der Halle. Ich habe da rumgestanden, ich habe mit anderen Musikfans aus Rumänien und Polen mich unterhalten. Ich habe kein Ketamin genommen, aber ich hab was viel Krasseres gemacht. Ich habe nicht nur kein Ketamin genommen, ich habe auch kein Wasser getrunken, damit ich, wenn ich in der ersten Reihe stehe, gleich nicht auf Toilette muss. Ich glaube, ich hab noch nie so langsam einen Becher Bier dann getrunken. Habe dann in der Vorgruppe zum ersten Mal Gewalt gesehen. Das war irgendwie auch ein Erlebnis. Und habe dann Jack White gesehen aus nächster Nähe und habe mich von dieser Energie mitnehmen lassen und habe verstanden, wie gut das ist, in der ersten Reihe zu sein. Aus allen Gründen, die wir eben eigentlich schon genannt haben.
Man muss dazu sagen, dass Leute, die Rüdiger nicht so gut kennen, Rüdiger muss selbst bei diesem Podcast, selbst während einer Stunde Podcast muss er aufs Klo in der Regel.
Ja.
Also er hat auch direkt vorgebaut. Es war noch so, also ich stehe jetzt hier erstmal. Ich weiß nicht, wie lange, Schatz. Ich gehe dann vielleicht nachher, ne, dann mal auf Toilette und dann hinten an die Bar und.
Das stimmt, das habe ich noch gemacht, ne?
Ich habe ihm auch sehr vermittelt, dass es da jetzt keinen Zwang gibt. Also so, ne, nur weil wir jetzt hier vorne stehen. Aber da gibt es auch tatsächlich ein sehr schönes Foto.
Ach so?
Von der Bühne aus hat der Stage-Fotograf von Jack White uns alle, wie wir.
Stimmt, da stehen wir, da stehen wir nebeneinander.
Die komplette Crew aus. Oh ja, Rumänien, ne?
Ja, aus Rumänien, aus Holland, aus Holland, Frankreich. Toll, da stehen wir alle. Genau.
Wenn man einmal in diesem Bereich vorne drin ist, dann kann man jederzeit raus und aufs Klo, oder?
Also kann man schon, man muss nur an dir vorbei.
Egal, wo ich stehe.
Egal, wo ich stehe. Ja, das ist das Verrückte daran.
Na, tatsächlich ist es wirklich so, dann ganz vorne in der ersten Reihe halt am einfachsten, weil dann halt ne, macht sich der eine ein bisschen breit und dann, da haben die Leute auch Respekt davor. Also da schiebt sich dann
Moment,
auch
Moment, das habe ich nicht ganz verstanden.
Nein, nein, derjenige, der neben dir, also wenn ich jetzt gehen würde, Gabi steht neben mir, würde Gabi den Platz für mich frei halten.
Ja, dann mach
ich mich. Ach so, ich dachte, das hieß jetzt, macht man sich halt ein bisschen breit und dann pinkelt man über die Absperrung oder so.
Ach so, nein, oh Gott, nee. Nein.
Auch das habe ich aber übrigens auch schon mal erlebt, dass eine in London auf einem Festival, ja, eine Frau während des Strokes-Konzertes vorne in der ersten Reihe sich neben uns squattete und auf den Boden pullerte.
Schön, dass du es aus squattete nennst, dann nicht sofort Siehst noch du? Ganz andere Assoziationen.
Jetzt weißt du, wo ich meine Fitnessbegriffe habe. So, und Platz 1?
Ja, mit das
Squat? Nee, na gut.
Ich bin so gespannt auf Platz 1.
Ja. Platz 1? Ja. Platz 1. Ach so, Schatz, jetzt
ich breche. Also an Fitness hatte ich nicht gedacht, aber schon. Den Begriff, den ich... Das ist ein Pornhub, der mir da einfällt dazu. Ach, der nicht so sehr ähnlich klingt
wie eine Squat, Kategorie.
Wie Squat. Egal. I know what you mean.
Na, jetzt ist nicht Gabis Schuld, es ist, meine, ich gut, ist ich, meine Schuld. Meine
gut, pass auf, mein Platz 1 ist, weil es wirklich so gut war und so life-changing, auch eine ganze Reihe von Events. Auch ich breche jetzt mit den Musikveranstaltungen. Ich habe jetzt auch Theater. Und zwar sind es für mich drei entscheidende Wochen. Die Woche von Wien, die Woche von London und das neue Leben in Berlin. Das klingt jetzt unheimlich... Es klingt ein bisschen elitär, es klingt ein bisschen europäisch, aber ich war als Jugendlicher mit meinem Vater eine Woche in Wien. Wir waren da jeden Abend im Theater am ersten Abend. Jetzt kommt Richard der Dritte tatsächlich zum zweiten Mal. Damals Gerd Voss gesehen in der Klaus Peimann-Inszenierung. Das hat was mit mir gemacht, wo ich dachte, ich glaube, das war wirklich, wo ich dachte, ich will Schauspieler werden.
Mit einer Peimann- und Voss-Inszenierung Shakespeare am Burgtheater kann man auch hausieren gehen. Das
kann man machen, ne? Ja, weil es auch so, weil ich was verstanden habe, weil das mich irgendwie trotzdem anging, obwohl es, wenn ich drüber nachdenke, auch wahrscheinlich im heutigen Maßstäben mit Eidinger ist viel konservativer nicht zu vergleichen, aber damals hat es mich, es war ein Erlebnis. Dann die Woche von London. Ich bin im größten Liebeskummer als Schauspielschüler mal mit einer Mitfahrgelegenheit nach London gefahren. War dann Woche da, bin tagsüber durch die Stadt gelaufen, war jeden Abend im Theater, bin immer hingegangen, habe mir billige übrig gebliebene Karten gekauft. Hab dann ein Stück gesehen im West End. Es ging um eine Dreierbeziehung, zwei Männer, eine Frau. Einer von denen war auch ein bisschen bekannter, ich kannte ihn nicht. Ich kann nur sagen, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und losgegangen bin und habe gesagt, mein Liebeskummer ist weg. Das Stück hat meinen Liebeskummer geheilt, weil es ging nur um Liebeskummer und Liebe und Eifersucht und warum man glaubt, Liebeskummer haben zu müssen und so. Es hat meinen Liebeskummer
geheilt. Du weißt nicht mehr, was das für ein Stück war? Das wäre ja mal
Nein, ich weiß den Namen des Stückes nicht mehr.
Oh Mann.
Das
Hausaufgabe vielleicht?
Hausaufgabe. Ich schreibe mir jetzt eine. Und ein bisschen.
Wer weiß, wie viele Leuten du damit helfen würdest, weißt du?
Wer weiß. Ja. Okay, ich guck's nach. Vielleicht finde ich's. Und das neue Leben in Berlin. Als ich nach Berlin angekommen bin, 1998 und die Volksbühne so richtig auf dem Höhepunkt war.
Gott, ja.
Und Gabi, da warst du auch ganz viel. Da kannten wir uns noch nicht. Aber das hat auch Horizonte eröffnet. Damals Kastorf in der Volksbühne und auch wenn er jetzt zu Corona-Zeiten peinliche Interviews im Spiegel gibt. Vor Corona-Zeiten. Aber dafür hat er dann doch einen Stein bei mir im Brett. Für diese Theaterabende damals.
Ich glaube, das hat auch tatsächlich so meinen Hang zum Veranstaltungs-Binge-Watchen geprägt. Weil ich glaube, ich habe das Teufelsgeneral, habe ich glaube ich 6-mal gesehen. Ja. Also.
Teufelsgeneral, damals mit Corinna Harfuch als General.
Irre.
Legendär.
Es drang sogar bis zu mir durch, auch wenn ich, glaube ich, nur ein Kastorf-Stück gesehen habe oder aus seiner Ära an der Volksbühne. Und das war irgendwas mit verstimmten Klavieren oder so. Und
Mucks in Europäer, Mucks in ab?
I don't know.
Okay.
Das war aber nicht Kastorf.
Eben, Quartaler, ne? Aber Kastorf-Ära. Na gut, vielleicht finden wir auch.
Ich habe auch gesagt aus der Ära, ich habe mich ja korrigiert.
Okay.
Gut.
Na fein.
Na dann, 1,52.
Oh. Nee, ist schön, dass wir uns kurz gefasst haben. Das ist
rekordverdächtig, ja. Aber die Zeit ist verflogen wie nix,
finde ich auch. Finde ich auch, das freut mich.
Gabi, ganz, ganz vielen Dank. Du hast mich dazu auch inspiriert, quasi im Vorfeld von diesem Podcast auch nochmal ein bisschen moderater über die eine oder andere Position der Kulturbranche nachzudenken. Ich glaube, wir haben uns alle was mitgeben können. Ich möchte jetzt ins Theater gehen, jetzt sofort. Und möchte auch wissen, was das Stück war, was den Liebeskummer gekillt hat.
Ja, ich versuche es mal rauszufinden. Ja.
Work your magic.
I will.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Und Bernie, wenn es wieder geht, dann gehen wir zu Phoebe Bridges.
Ach, Phoebe. Ja, hat auch viel mit Liebeskummer zu tun bei mir, aber vielleicht ist er danach geheilt, wer weiß.
Ja.
Okay, gut. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.